Hello again, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir haben es euch letztes Mal versprochen und wir haben es geschafft. Keine kleine Zwischensommerpause dieses Mal, sondern wir sind wieder back in business. Words don't lie. Mein Name ist KG und ich sitze hier nicht alleine, sondern mit meinem guten Freund und Brudi Crow.
Oh yeah, oh yeah. Ja, wie ihr seht, wir sind alle 4 Wochen wieder da. Wir haben es versprochen und wir halten es auch. Und wo sind wir denn heute?
Tja, witzig, dass du fragst. Nachdem wir letztes Mal so ein bisschen in Amsterdam hängen geblieben sind, irgendwie haben wir es wieder nach Deutschland geschafft. Und natürlich erstmal von A nach B, von Amsterdam nach Berlin in die Hauptstadt. Warum ist das so? Ganz einfach, weil es in Berlin einfach unglaublich viele spannende Künstler und Künstlerinnen gibt. Und ja, da könnten wir wahrscheinlich noch 20 Staffeln machen und wären immer noch nicht durch. Und natürlich ist es schwer, die Waage zu halten. Aber der nächste Herr war auch schon lange auf unserer Wunschliste und ich freue mich, dass es geklappt hat. Die Connection war in dem Fall ja ein bisschen einfacher. Ihr habt da ja schon so ein bisschen Verbindung, du und unser Gast. Denn wir reden von niemand anderem als Scanner73 in the house.
Ja, hier seines Zeichens Super Bad Boy Kollege. Das klingt immer ein bisschen wie so ein wie so eine Rap Crew, so wie NWA oder so.
Ja.
Naja, also ganz und gar nicht.
Bad Boy Records, ne? Auch so ein bisschen.
Ja, ja, ja.
Super Bad Boy.
Ja, Bad Boy im Sinne von hart talentiert, finde ich zumindest. Ja, ist meine persönliche Meinung und krasser Techniker. Das wollte ich unseren Hörerinnen und Hörern da draußen natürlich nicht vorenthalten, was der gute Mann macht.
Absolut. Außerdem ist er auch so ein bisschen aus der Schublade Stylewriting ausgebrochen, zumindest von der Wand weg. Und das macht auch nochmal so eine ganz neue Dimension auf, finde ich, in die wir uns auf jeden Fall mal begeben sollten. Ha, Hammer Überleitung. Ja? So, bevor es noch mehr schlechte Kader gibt, würde ich sagen, wir starten.
Yo, vielen Dank für die Einladung erstmal.
Ja, sehr gerne.
Ja, wir sind hier an einem geschichtsträchtigen Ort, würde ich jetzt fast sagen. Ist schon einiges entstanden hier, oder? In den heiligen Hallen?
Ein bisschen, ja.
Also wir sind in deinem Studio.
Genau.
Aber das heißt nicht nur dein Studio, sondern?
Nee, genau. Hier sitzen auch Riot und Stereo hier drinne. Mhm. Aus meiner Crew, aus der SBB-Crew. Genau, ja. Hier haben wir sozusagen unser Atelier, Studio, Werkstatt.
Auf jeden Fall sehr inspirierender Ort mit viel Kunst. Auch eben einiges an Kunst von dir, Leinwandarbeiten, auch Experimente. Dazu kommen wir mit Sicherheit später nochmal ausführlich. Aber lass uns doch mal von Anfang an beginnen. Wie bist du, also ich weiß, eine sehr klischeehafte Frage, aber wie bist du auf die Idee gekommen, deinen Namen zu schreiben?
Ich habe vorher schon andere Namen gehabt, in der Anfangszeit. Und Scanner ist dann in der Anfangszeit noch mit einem C entstanden. Da habe ich halt einfach auch wie viele andere so klassisch Buchstaben rausgesucht, die man irgendwie cool findet, zusammengewürfelt, bis so was rauskam, was man cool fand.
Ja.
Und was man gerne also einmal in einer Aussprache sozusagen irgendwie ein cooler Name ist, aber eben auch geschrieben zum Writing dann irgendwie für einen eine coole Basis bietet.
Okay. Hattest du von Anfang an das R am Ende?
Ja, genau. Damals, also der Name war schon immer sozusagen so, wie er jetzt ist, außer eben mit einem C anstatt des K. Und in der Anfangszeit, die ersten Jahre, habe ich auch immer komplett den Namen eigentlich ausgeschrieben an der Wand.
Da hast du ja fast schon Glück gehabt, dass du das R von Anfang an mit eingebaut hast, weil es gibt ja den doch recht geschichtsträchtigen Oldschooler Scanner aus Hamburg City. Den kanntest du nicht, ne?
Den kann ich nicht, nee. Genau, ich war da leider so ein bisschen, was auch die Geschichte angeht, nicht ganz so bewandert. Weil da eben auch so ein bisschen, die ältere Generation gefehlt hat, die mich da so ein bisschen geleitet hat. Da kommen wir auch nochmal ein bisschen später wahrscheinlich drauf zu sprechen. Und daher, das ist halt einfach so entstanden. Das habe ich erst später mitbekommen, als ich dann so über Streetfights und andere Netzwerke dann eben mal drauf angesprochen wurde, ob ich der bin zum Beispiel. Also manche haben halt gedacht, ich bin das so. Ja. Und dann dachte ich, nee. sorry, ich weiß nicht. Also da kamen dann schon so Nachrichten, dass, hey, wir haben uns doch hier irgendwie 2000 da und da getroffen. Voll cool damals. Und dann Ja, nee, sorry.
Sorry.
Weiß ich leider nicht, da war ich ein bisschen
zu jung. Wasn't me. Yeah. Wasn't me. Ja, naja, gut, ich meine, das passiert ja vor vielen. Ich hab diese gleiche Problematik, kenne ich ja im Prinzip auch. Also wenn du dir einen Namen suchst, dann ist es ja schier unmöglich, dass du nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Buchstaben zusammensetzt, die es vielleicht schon mal gab oder in irgendeiner Abwandlung schon mal gab. Das ist ja völlig, völlig normal, dass man da am Anfang erstmal wahrscheinlich so in die Kiste greift mit den Namen, die es vielleicht auch schon, ne, die sich halt anbieten so. Ich finde trotzdem erstaunlich, dass du einen 6-Buchstaben-Namen genommen hast am Anfang. Das ist natürlich echt eine Aufgabe.
Total.
Echt crazy. Ja gut, aber Scanner, wenn ich mich richtig erinnere, war ja eben nicht dein erster Name und du hast ja davor dann eben schon Graffiti gemacht. Wie ging das eigentlich los? Du bist ja, glaube ich, kurz vor der Wende geboren, richtig?
Genau.
Und wo bist du eigentlich aufgewachsen und wie war das so? War das für dich so, war es klar, dass du da mit Graffiti in Verbindung kommst?
Ich bin in Hohenschönhausen groß geworden, Berlin-Buch geboren, also Ostberlin. Und genau, hatte da eigentlich relativ wenig Berührung so mit Graffiti. Das war, also jetzt so aus meinem direkten Umfeld eigentlich eher nicht so, auch in der Schule nicht. Also ne, das ist ja auch oft so, dass man da irgendwie genau, und ich hatte dann später, also ich war halt sehr aktiv, was so Sport und sowas angeht damals, also so in der Grundschule eben, und war da so am Skaten mit, also Inline-Skaten und Skateboard und BMXer, und mit dem war man halt viel unterwegs und da waren natürlich auch ein paar Ältere mit bei. Aber der erste Berührungspunkt tatsächlich war dann über meinen Cousin, der war halt so 6 Jahre älter und genau, der war halt schon voll drin. Im Game und so illegal, aber ich war ja auch noch relativ jung, dadurch hat er mir dann das noch nicht alles so genau erzählt, was er eben macht, aber er hat halt so Sketches gehabt und Blackbooks und das fand ich halt total interessant, die waren halt auch mega cool und auch so mit Charaktern dran und
wollte gerade sagen, wie sahen die Sketches aus, wie waren die ausgearbeitet?
Also
die
waren schon sehr aufwendig auch, krasse kantige Styles, also so ein bisschen tatsächlich, wie ich jetzt meine Buchstaben forme, würde ich sagen, ist schon ähnlich. Also sehr aggressiv, sehr, sehr kantig. Und halt oft so klassische Comicfiguren aus, weiß nicht, jetzt so Richtung Tom und Jerry, weißt du, also so eine Sachen dann immer so kombiniert. Genau, und da hat er mir dann irgendwann einmal auch einen gemalt und halt zum Geburtstag geschenkt. Der kam dann natürlich an meinen Schreibtisch, also an meine Wand über meinen Schreibtisch und dann war das so, ne, das Heiligtum und der hing ja, glaube ich, auch bis wir dann ausgezogen sind, bis ich dann irgendwann, ja, also ein Teenager war. Und dann auch, da war schon das Papier total braun geworden, weil es nur so billiges Kopierpapier war. Krass. Und die Outline war mit einem Stabilo gemalt, so den normalen Stabilo Filzstift. Und dann weißt du ja auch, genau, die Tinte, das war dann grau irgendwann.
Hast du einen Sketch noch?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Durch die etlichen Umzüge, die dann in den folgenden Jahren so stattgefunden haben, ist der, glaube ich, irgendwo leider verschütt gegangen.
Okay.
Aber ich bin tatsächlich am Überlegen, mal die Suche zu starten, ob ich da irgendwo was noch eigentlich finde.
Ja, krass.
Einfach für einen selber so.
Du hattest mir im Vorgespräch von dem Cousin ja schon erzählt. Und was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, hatte der irgendwelche Vorbilder, die in seinen Style eingeflossen sind? Gab es da irgendwie einen Input?
Das kann ich dir gar nicht so sagen. Müsste ich ihn selber fragen. Also bin ich mir nicht sicher, da jetzt irgendwie eine Aussage zu treffen. Ich habe auf jeden Fall damals von ihm ja, das war dann auch nochmal so ein weiterer Schlüsselmoment, eben das Buch Odom on the Run bekommen. Und ich denke, dass er selber es auch gelesen hat, davon gehe ich jetzt einfach mal aus und ihn auch da natürlich ein bisschen beeinflusst hat. Aber wir haben uns später jetzt, nach etlichen Jahren, dann eigentlich auch erstmal so ein bisschen dann wieder drüber unterhalten gehabt. Und da war für ihn was schon eigentlich immer Action machen, Bombing, also schon richtig Haut drauf, sag ich mal, und nicht jetzt so Style mischen, wie jetzt eben dann doch Richtung Odom ging, also wo es das klassische, also
dieses
schon richtig Style entwickeln. Genau, genau. Also er war wirklich eher so abends raus mit den Jungs und halt, ne?
Gib ihm.
Genau.
Wie findet der das, was du jetzt machst? Ich meine, es muss ja krass sein für ihn, oder?
Ja, total. Also ich hatte ja 2020 eben eine Solo-Ausstellung in der Galerie richtig und da sind wir dann mal zu zweit nochmal später wirklich alleine hin und so und war schon sehr lustig auch dann mit ihm da zu stehen und er war halt auch schon auch, denke ich, irgendwie stolz so.
Ja.
Aber es ist natürlich was ganz anderes, ne? Also es ist halt ja vielmehr der Kunstaspekt, die ganze, also eben dieser philosophische Ansatz auch, das Ganze irgendwie weiterzuentwickeln, sich technisch weiterzuentwickeln, und das war ja für ihn, das waren für ihn nie die Treiber. So.
Er war wahrscheinlich auch nicht in dem Alter dazu.
Nee, genau, guck mal, der hat halt, glaube ich, dann gemalt, bis er 17, 18 war. Und eine kurze Phase, aber halt sehr intensiv, eben illegal.
Ja.
Ne,
da. Ich meine, das ist ja auch eigentlich die Norm. Ne?
Ja.
Vielleicht auch heute noch die Norm, wobei wir jetzt natürlich schon in einer anderen Zeit leben. So. Ich finde diesen Punkt deswegen auch interessant, weil dieses System der Mentoren, also dass es da praktisch jemanden gibt, der einem Input liefert und einen irgendwie prägt, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so gegeben, weil man sich diese Einflüsse ja quasi selbst saugt über Social Media oder so, ne? Also dieses quasi, wie sagt man, diesen Wissenstransfer, der früher sehr persönlich ablief, den gibt es ja heute kaum noch oder sehr, sehr wenig, habe ich zumindest den Eindruck. Umso mehr finde ich es wichtig, halt nachzuprüfen, wenn man jetzt mit Leuten spricht, die das schon länger machen, zu sehen, was waren denn so die frühen Prägungen und kann man das jetzt noch sehen? Also ist da wirklich jetzt noch so eine Brücke sichtbar? Deswegen finde ich es auch interessant. Und wenn du sagst, einige Elemente, Stilelemente erinnern dich schon so ein bisschen daran, ist ja eigentlich ein schöner Gedanke, so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Genau, es ist jetzt auch meine Erinnerung von, also das geht ja weit, weit zurück am Ende. Und also es sind ja dann auch irgendwie 15, 20 Jahre da, die man da jetzt irgendwie, eher Richtung 20 Jahre zurück. Und genau, da ist halt auch der Sketch noch so, also nicht mehr ganz präsent, wie er wirklich tatsächlich war. Ich weiß, also man weiß es noch so im Groben, aber genau. Ja, wenn man den jetzt angucken, wäre natürlich jetzt cool, wenn man den halt vor sich hätte und wirklich mal gucken kann. Und
ich würde ihn voll gern sehen, aber gut.
Klar. Ich selber auch, aber genau.
Ja, auf jeden Fall interessant. Sag mal, ich stelle mir jetzt gerade so den, lass mal kurz rechnen, den 12-jährigen Scanner vor, oder? Ja, wie er da durch Hohenschönhausen fährt mit dem Skateboard. Was war da an Graffiti zu sehen? Kannst du dich dann irgendwas erinnern? Was war da prägend für dich so, neben deinem Cousin?
Gute Frage. Also ich muss sagen, selber die Pieces auf der Straße, die ich einfach nur so gesehen habe, haben gar nicht für mich so einen Trigger ausgelöst irgendwie. Es war auch zum Großteil eigentlich wirklich nur Bombings. Also da gab es eigentlich keine, oder ich bin jedenfalls nicht auch so an den Spots vorbeigekommen, wo jetzt irgendwie so eine Hall of Fame war, wo man jetzt wirklich mal wie, keine Ahnung, so ein typisches Amokbild, ja, wo man damals eben davor stand und dachte, du bist halt einfach umgefallen. Genau.
Also eher Street Pieces,
genau, Bombings. Ja. Klassisch die Line natürlich, also ich bin halt auch in dem Alter schon eben durch das Skaten und so, alles mit den Jungs ist man ja doch auch immer ein bisschen unterwegs gewesen, jetzt nicht extrem weit, aber halt im Bezirk so, und dann bist du ja doch mal nach Wartenberg, Gehrensee, Springfuhl gefahren und da eben die S-Bahn-Linie lang, und da hast du ja schon auch die Wände beziehungsweise auch diese ganzen Heizungsrohre, die halt auch komplett zugebombt waren, und da sind wir dann auch extrem viel rumgestromert, und da hat man natürlich auch dann was gesehen, aber es waren auch alles nicht so die Stellen, wo du jetzt krasse, aufwendige Bilder hattest.
Okay. Das heißt, du bist eigentlich straight so ein Ost-Berliner Kid, ne? Kann man sagen.
Ja, kann man schon so sagen.
Hat es euch dann damals auch so in den Westen verschlagen irgendwie oder an so einschlägige Old-School Halls of Fame, um sich da so ein bisschen Inspiration zu saugen? Gab es sowas?
Nee, überhaupt nicht. War irgendwie, also man muss auch sagen, dadurch, dass wir hatten zwar so die Berührungspunkte, als ich da mit meinem besten Kumpel dann auch angefangen habe, da irgendwie mehr und mehr halt reinzugehen. Also ich sag mal, die ersten Hints waren ja eben durch meinen Cousin und dann mit meinem besten Kumpel, mit dem ich halt auch immer skaten war, mit dem habe ich dann eben dann auch ein bisschen angefangen, selber mich da auszutesten. Und wir haben uns halt eigentlich wirklich dann nur im Osten bewegt. So. Das war kein großer Radius, da haben wir größtenteils bis halt Straßenbahn gefahren. Schön mit der Tram dann immer durch die Gegend. Und wir hatten da eben so diese klassischen Mentoren dann tatsächlich nicht. Auch wenn wir die ein paar so kannten. Die haben aber so ihr Ding gemacht, die waren so cool für uns so. Ne? Die waren dann auch wieder so dieses typische, so, ja, ey, hier, geht mal beiseite, lass uns mal in Ruhe. So. Wir können zusammen auf dem Skatepark da mal, dürfen wir mal mit ihnen reden. Aber viel mehr war es dann auch nicht.
Naja, das klingt
da war
vertraut.
Man, ja, alles, also war ja auch in Ordnung, aber dadurch ist man da auch nicht so rangekommen. Und in der Zeit gab es ja auch, keine Ahnung, da gab es, glaube ich, gerade so das Internet. Also
so, dass es zumindest verbreitet war. Ne?
Ja, genau. Also da gab es aber noch nicht eben im Ansatz die Sachen, die es eben jetzt gibt. Ja. Und dadurch ist man eben gar nicht an die Infos gekommen, dass es überhaupt so eine Spots gibt, wo die sind. Ne? Das hat auch ewig gedauert, bis wir da erstmal die richtigen Dosen bekommen haben und so. Weil, also klingt bescheuert, ne, wenn man jetzt in Berlin wohnt, aber selbst das war dann erstmal gar nicht.
Wo habt ihr euch die besorgt?
Am Anfang auch tatsächlich Baumarkt dann, ne, bis man dann irgendwann Richtung Overkill kam.
Okay.
Ja.
Mhm.
Aber das hat ein bisschen gedauert. Bis die Info bei uns ankam, ey, da gibt's einen richtigen Sprühdosenladen so.
Kannst du auf der Timeline kurz verorten, wann ging es so richtig los? Also wann hast du dann richtig angefangen mit deinem Kumpel damals?
Das muss also Ende Grundschule dann gewesen sein, 2002, 2003, so in dem Bereich. Und ja, da haben wir dann die ersten Male uns dann wirklich auch ausprobiert. Da haben wir eben die schon benannten älteren Skater mal an dieser Line bei uns getroffen abends, wo es ein bisschen in der Dämmerung war. Also das ist ja auch ein toter Bereich gewesen. Da ist ja, da sind Leute mit Hunden spazieren gegangen, aber auch sehr wenig in der Zeit. Sprich, da konnte es halt im Herbst da relativ gut hingehen um 17, 18 Uhr und da halt ein Peace malen. Und genau, dann sind wir halt rumgetigert und die waren dann da, dann haben wir die aber erst nicht erkannt und hatten ein bisschen Schiss und dann sind wir hin und dann hat sie halt rausgestellt, ey, ach cool, was macht denn ihr hier? Sprühen, geil.
Okay.
Und dann ging es halt relativ schnell, dann wurden wir natürlich erstmal abbestellt und hier, checkt mal, ob da Leute kommen. Yeah. Dann mussten wir wieder ein paar Meter weggehen. Aber da war man jetzt erstmal bei so einer Action halt so ein bisschen dabei. Okay. Ne? Da hat man so ein bisschen dieses Kribbeln, dann kam dann einfach und
geheime Mission.
Ja, genau, das war es halt am Ende auch, was dann wirklich so den Schub gegeben hat.
Wo man so und dann war es klar, okay, das wollen wir jetzt auch machen.
Genau, Adrenalin so, abends irgendwie rumstromern, so.
Okay.
Genau, sprühen halt, ne, einfach diese Sprühdose ist halt ja auch irgendwie was Geiles, wo man dann als junger Teenager da irgendwie sich dann.
Okay, wie war euer erstes Piece dann? Wie lief das?
Also. Gute Frage. Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, wo wir da eigentlich so das erste Mal dann rumgesprüht haben. Aber wir waren viel eben an den Heizungsrohren unterwegs, weil das da halt ja sehr easy war. Und dann ging es aber auch relativ schnell eigentlich so auf die Straße und so Lastwagen haben wir dann halt viel angemalt, wo man dann so ein bisschen am Vorbeigehen noch schnell so ein paar Tags und so. Und
das war schon eher Tagging, Bombing?
Ja, Bombing hat ein bisschen gedauert, muss ja auch erstmal auf Reihe kriegen. Ne? Ja. Also klar, okay. Man hat dann so ein bisschen probiert und in dem Alter irgendwie, keine Ahnung, was wir da hatten, 10 Euro Taschengeld oder so. Also da haben wir irgendwie gerade so 4-5 Dosen zusammengekriegt und dann mussten die auch eine Weile halten. Ne? Man wollte ja ein paar Tage mal rausgehen und deswegen war halt viel Taggen und
Wie lange ging dann diese wilde Phase bei dir?
Ich bin ja dann 2003 rausgezogen nach Brandenburg und das hielt sich dann noch so ein, zwei Jahre, dann immer auch draußen ein bisschen, aber ich bin dann auch die erste Zeit eben viel wieder immer nach Berlin am Wochenende, ne, dann einfach zu meinem besten Kumpel, so man hat ja da seine Leute, draußen kannte man eigentlich so gut wie niemanden, war halt alles kacke, gerade in so einem Alter ist es halt extrem scheiße, wenn man da
Höchststrafe eigentlich.
Ja, also ne, so du bist gerade in so einer Sturm- und Drangphase als Teenager und dann kommst du da aufs Dorf, wo du keinen Arsch kennst und dann, Und ja, da sind wir dann echt hat es dann richtig losgelegt, so auch dann Backjumps an der Straßenbahn, hinten Zingster Straße und so. Das war dann schon ziemlich aufregend, dann mit den ersten Digitalkameras.
Okay.
So eine Sony Cybershot, die war dann so dick wie so ein richtiger Ziegelstein einfach, aber schon mit so einer Memory Stick drinne mit, die hatte glaube ich, 128 MB. Genau, so 3,2 Megapixel, die habe ich sogar noch, das Ding. Und ja, da haben wir dann die Sachen dann so fotografiert und auch irgendwie so ein bisschen gefilmt. So ein paar Sachen sind noch übrig geblieben davon und dann.
Aber hattet ihr dafür quasi ein Publikum in dem Sinne? Also gab es irgendwie andere, mit denen ihr euch da austauschen konntet? Gab es da irgendwie
Ach so, das schon, ja. Wir hatten dann noch so ein paar über meinen besten Kumpel, beziehungsweise von den Skatern so, ne? Da war dann noch David hier mit bei Schoko und so, der genau, die auch aus diesem Skater-Part da auch so mehr und mehr reingerutscht sind. Und
es klingt zumindest für mich so, als ob das eine Sache gewesen wäre, die habt ihr in erster Linie für euch gemacht und halt für so ein paar Homies. Also ihr wart euch darüber quasi, oder es klingt zumindest so, gar nicht wirklich bewusst, dass ihr quasi in so einem größeren Kosmos seid in Berlin irgendwie. Das war so ein bisschen euer Ding. Kann es sein?
Ja, genau. Also man wusste schon, klar, gab halt die größeren, also älteren Crews so, wie ja, ich sag mal, DH gab es ja auch schon eine Weile. Gab es noch so die Fuck-Crew und so, die waren, oder WLC und so, ne? Die hatte man schon auf dem Schirm. Also wir waren jetzt nicht ganz blöd. Man wusste schon, dass es da noch ein paar mehr Leute gibt. Aber die, man hatte ja überhaupt gar keine Möglichkeit, über auch irgendwie rauszukriegen, wer das überhaupt ist und sich da irgendwie auszutauschen. Also dass es sowas wie damals einen Corner gab, ne, hier Friedrichstraße oder sowas, das gab es ja da in Ostberlin so alles gar nicht. Also auch, gut, der Corner ist ja dann auch ein bisschen länger her, aber genau, von daher haben wir es halt einfach für uns, für den Spaß, also für die Action. Also da ging es einfach nur um zu machen, so.
Okay, und das habt ihr dann so lange gemacht, bis es dann wahrscheinlich, nehme ich mal an, irgendwann geknallt hat, oder?
Genau, ja, und genau, das war dann aber eher draußen auf dem Land.
Okay.
Ja, ja, genau, also in Berlin, so bei den ganzen Actions ist nie was passiert, auch echt erstaunlich, also, weil man sich ja teilweise schon ziemlich glatt angestellt hat da, oder eben auch sehr bläugig irgendwo hingegangen ist, weil du heute denkst, ey, Mann, wie dumm, also da war es einfach, wir hatten viel zu viel Glück als Verstand denn. Ja, genau, und auf dem Land da kam es dann, da war ich dann so 15, muss es gewesen sein, irgendwie so in dem Alter. Ja, dann wieder über Mundpropaganda und dann hat irgendein Typ, der dich dann nicht leiden konnte aus einem anderen Ort, hat dann da irgendwo so einen Tipp gegeben und dann war auf einmal schon die Polizei da und dann hat man
Snitch,
da,
ein Snitch.
Ja, und dann war der Scheiß eigentlich schon wieder
okay
vorbei und ja, dann ging es dann darum, so Täter-Opfer-Ausgleich. Klar, man hätte es jetzt irgendwie leugnen können, dann hätten sie halt noch ein bisschen rumprobiert. Und dann hat man es halt gesagt, ja, war ganz, ganz dumme Idee von mir und ich mache das auch nie wieder, bla bla bla. Genau.
Hatte ich das dann völlig demotiviert dann?
Nö, also ja, am Ende ist ja auch nichts passiert, ne? Also wir haben da halt zig Trafohäuschen und so bemalt gehabt und also auch da haben wir dann so Linienbusse bemalt, die dann da mitten im Wald rumstanden. Das haben wir dann so ähnlich irgendwie die Straßenbahn in Hunschenhausen, haben wir dann da auch im Wald gehockt, wenn die Busse da an ihrer einen Haltestelle angehalten haben und der Busfahrer da irgendwie eine Zigarette geraucht hat, haben wir dann hinten an den Bus getaggt und so. Der war natürlich nicht so gut drauf danach. Aber ja, nee, aber letztendlich hat es dann bei mir irgendwie, dann haben wir auch immer so ein bisschen, ich habe dann mehr und mehr ein bisschen den Kontakt verloren nach Berlin, weil es halt auch einfach so weit war. Mhm. Und man dann doch auch so langsam draußen ein paar Leute hatte. Und genau, und dann hat man sich halt eben aus Berlin so ein bisschen zurückgezogen. Mhm. Die haben ihr Ding weitergemacht, so, ne, da die Jungs. Die haben dann auch eine Crew gegründet und so, da war ich dann aber auch nicht mehr drin, weil ich eben auch die anderen, also mein bester Kumpel hing halt damit drinne, zu dem natürlich schon sehr viel Kontakt noch hatte, aber die Crew selber, da hatte ich halt keine wirkliche Verbindung so.
Und warst du ein bisschen isoliert quasi?
Genau, und war halt, hat man eher so draußen probiert, da so sich was aufzubauen und einen Freundeskreis. Und dadurch, dann hat aber mein anderer Kumpel auf jeden Fall mehr aufgehört. So, und dadurch ging halt alles ein bisschen zurück. Ne, da hat man dann eben keinen mehr gehabt, mit dem man sich halt hochpushen konnte. Ne, so, das hat man schon irgendwie gebraucht. Dann hat man halt für sich weitergemalt und auch hier und da mal dann noch ein Piece gemalt. Aber halt nicht mehr in der Menge und in der Intensität wie denn davor. Und das hat dann schon ein bisschen gedauert eben. Und dann ging es halt aber auch wieder
voran. Hat dieser Bust, den es da gab, hat er auch dazu geführt, dass du dir den Namen Scanner zugelegt hast?
Ja, genau, das war dann, also hat dann noch ein bisschen gedauert, aber war dann irgendwann so ein Punkt, wo ich mich dann auch bewusst eigentlich für so einen Hall-Namen entschieden habe. Ne? Also da wollte ich es halt noch trennen, beziehungsweise da gab es noch so eine Übergangszeit, wo ich dann auch immer noch mal ein paar, wenn man mal irgendwo anders unterwegs war, auf Klassenfahrt da oder so. Es war auch einmal geil, da waren wir 10. Klasse, Abschlussfahrt und dann mitten im Nirgendwo da in Brandenburg und dann gab es halt ein altes Trash-Yard. Wow. Und dann sind wir da sturzbesoffen mit, keine Ahnung, wie alt waren wir denn da? 16 oder so. Sind wir da halt hin Also ich habe da harten Filmriss gehabt, so ein paar Erinnerungen weiß ich noch, das hat geregnet und man hat dann mit Chrom auf so einen ausgebrannten Zug gemalt. Okay. Also war auch überhaupt kein Platz drauf, aber man hat da halt irgendwie da so gemalt. Auch ein Wunder, dass wir uns da nicht verletzt haben oder irgendwie
okay.
irgendwas passiert ist. Ja, das war ziemlich witzig, genau. Und ja, dann irgendwann hat man nochmal ein, zwei Leute gehabt, die auch illegal mitgezogen haben. Da hat man dann auch nochmal so eine Crew gegründet für ein, zwei Jährchen. Mhm. Aber es ging dann halt eben schon mehr und mehr in diese Richtung. Ach, irgendwie ist auch geil eben, ne, so eine legale Fläche, den ganzen Tag da abhängen mit Kumpels, ja, ein Bierchen trinken, Spaß haben.
Okay, aber du bist jetzt quasi immer noch auf dem Land, auf der grünen Wiese quasi und hast nicht so wahnsinnig viel Anschluss. Wie hast du dich trotzdem motiviert oder was waren so Inspirationsquellen für dich, um zu sagen, hey, ich will jetzt vielleicht den nächsten Schritt machen, ich möchte jetzt richtige ausgearbeitete Pieces malen?
Na, man hat ja dann so irgendwann auch eben Overkill entdeckt gehabt und da haben wir natürlich auch dann Max geholt. Ne? Da haben wir dann so die, die Overkill-Zeitungen, so ein bisschen Backspin halt auch hier und da. Aber primär eigentlich die ganzen alten Overkill-Magazine. Also wirklich die allererste, die sie mal rausgebracht hatten und dann halt immer weiter. Und die hat man halt von vorne bis hinten studiert. Ne? Da war halt wirklich gefühlt
aufgesaugt wie ein Schwämmchen.
Ja, da hat man jeden Style irgendwie gefühlt einmal mal abgepaust so. Und dann sich irgendwie so Sachen angeguckt, was wie auch geht. Und
gab es dann da draußen bei dir in der Ecke da auf dem Land, gab es dann da irgendwie trotzdem, ich meine gut, Halls in dem Sinne, oder gab es da irgendwelche Flächen, wo du richtig aufwendiges Graffiti sehen konntest, aufwendiges Style-Writing?
Eigentlich nicht groß, bis wir dann in Richtung Strausberg da gab es halt einen Jugendclub. Genau, und der Jugendclub hatte so diese typischen Betonelemente, so ähnlich wie die Berliner Mauer ja gebaut wurde, aus diesen Profilen.
Ja.
Genau, hatte halt an der Vorderseite und an der Rückseite jeweils eine Wand gehabt. An vorne war natürlich Basketballplatz und die coolen Älteren, so aus Strausberg und eben auch aus so einem Berliner Raum, dann haben dann da öfter gemalt und wir haben dann am Anfang immer hinten gemalt. So die Wand, die halt zugewachsen war, große Fugen hatte, immer also so große Abstände zwischen diesen Wandelementen.
Okay.
Und genau, da das war so eigentlich der einzige Spot, wo wir dann die richtige Hall, sage ich mal, hatten, also wirklich legal und aufwendige Pieces selber gesehen haben und dann natürlich auch angefangen haben oder probiert haben, eben selber aufwendige Style zu malen mit richtigen Backgrounds und so Themen halt, ne, irgendwie dann so Wald oder irgendwie Feuer und Flammen und ja, so eine typischen. Was man da halt.
Sieht man jetzt heute in deinen Bildern nicht mehr so, ne?
Nicht so richtig.
Um ehrlich zu sein. Wer war dann damals so, wer waren so deine Homies mit oder Künstlerkollegen, Kolleginnen, die dann damals mitgemalt haben?
Ich habe dann da im Jugendclub, View war so eigentlich mein erster Kumpel, genau mit dem und Burner. Der hieß tatsächlich Burner. Mit Nachnamen. Sehr witzig.
Und er hat natürlich auch nur Burners gemalt.
Ja, ja. Ja, da hat man so eine kleine Clique halt gehabt. Da war halt auch viel so Party machen, eben durch diesen Jugendclub und so, aber halt auch ein paar, die dann gesprüht haben. Und genau, dann kam so sukzessiv Prey habe ich dann kennengelernt. Skur. Und dann bin ich auch mittelfristig da dann sozusagen in die Buddies Crew reingekommen. Die haben sich halt da draußen gegründet. Genau, das waren auch viele, also wir waren auch dann wirklich eigentlich richtige Kumpels so, das war auch so, wie man früher ja auch eine Crew gegründet hat oder auch viele jetzt eigentlich eher dann schon so sagen, okay, wenn man eine Crew hat, ist es schon auch eigentlich
Freundeskreis,
so, ne? So ein Freundeskreis, also wo man sich auch kennt und eigentlich auch ganz, ganz gut irgendwie versteht und irgendwie auch ab und zu mal eigentlich zusammen halt.
Und da hast du dann quasi eine künstlerische Heimat gefunden?
Genau.
Bei den Buddies?
Genau.
Gibt's zum einen eigentlich noch?
Die gibt's noch, ja.
Ja,
die meisten sind ein bisschen inaktiver mittlerweile, alle ja auch ein bisschen älter geworden, ein paar Kinder, viel Arbeit, so das.
Etliche Kinder später.
Ja, das schlimme Erwachsenenleben hat sie halt eingeholt.
Ja.
Genau, und ja, da ging's dann mal so richtig voran.
Also was würdest du sagen, was hat so diese Anschluss zu einer richtigen Crew, was hat es dir so stilistisch dann gebracht?
Also zum einen hat man sich natürlich auch richtig gepusht, also wirklich, ne, so besser werden, also man hat ja trotzdem so ein bisschen dieses Konkurrenzding, wo man sagt so, ey, Mann, Alter, der hat jetzt letztens so ein krasses Piece gemalt, jetzt muss ich ihn aber nochmal zeigen, wie es noch besser geht. Genau, das war es halt auch eigentlich. Und gerade auch durch Skur und so und Prey, die haben halt auch nochmal anders gemalt zu der Zeit, als ich da dann gemalt habe. War es halt auch wieder geil, so direkten Input auch wieder zu kriegen. So, Skur ist ja auch nochmal ein bisschen älter zum Beispiel. Der hat dann da auch schon so Aufträge gemalt und hatte da auch skilltechnisch schon nochmal ein ganz anderes Level, ne, wo man einfach handwerksmäßig gemerkt hat, okay, krass, man kann auch das und das. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um cutten zu lernen? Also um einfach nur zu verstehen, dass man ja Flächen wieder wegcutten kann. Mhm. Also was ist sozusagen für Möglichkeiten daraus entstehen?
Das ist Magie, oder?
Das ist unglaublich. Ich dachte, wie dumm bist du eigentlich, ja? Ja. Du malst hier seit Jahren und hast dieses Konzept dahinter jetzt erst gerafft, dass man ja mit Sprühdosen auch so und so arbeiten kann. Mhm. Ja, da gab es eigentlich schon so ein paar Momente, wo man dann einfach gemerkt hat, okay, da kann man einiges rausholen noch.
Das war dann auf der Zeitleiste dann 2000.
Also 6, ja, genau, also so von 2006 dann bis 2007, 2008, genau.
Hm. Okay, war das dann für dich ein Hobby in dem Sinne oder hast du dann da auch schon angefangen, irgendwie, du hast jetzt gerade schon von Aufträgen gesprochen, hast du dann schon irgendwie kommerziell was draus machen können?
Nee, also kommerziell in dem Sinne nicht. Man hat dann so ein bisschen angefangen, gerade durch den Jugendclub. Wussten ja so die Leute im Ort selber und auch der Jugendclub hat dann zum Beispiel mal so einen Workshop initiiert, den wir dann leiten durften mit unseren überschaubaren Fertigkeiten. Und da gab es ein Budget, keine Ahnung, weiß nicht mehr, was waren das, 300 Euro, 350 Euro, so, aber durftest nur Material kaufen. Was für uns ja okay war, wir waren ja Schüler. Mhm. Ich konnte ja eh keine Rechnung schreiben und am Ende wollte ich eh nur malen. Heißt, ich wollte so viel Dosen, wie es halt irgendwie geht, da rausholen. Und genau, da hat man dann einfach darüber sozusagen sein Malen finanziert. Mhm. Da haben wir dann mal da so einen Workshop gemacht oder damals so einen Dönerladen eben angemalt, neben der Tankstelle. Mhm. Irgendwie, das hat dann auch einfach gefühlt eine Woche gedauert, bis wir da diese schlechte Landschaft drauf gemalt haben. Mit einer Palme. Und so richtig Klischee einfach, genau. Und ja, dann hast halt am Ende hattest du irgendwie 150 Dosen übrig, wovon dann natürlich auch einige schon so angerissen waren und so. Aber es hat einem einfach dann die Möglichkeit gegeben, viel zu malen. So, ne? Und wir hatten auch viele Farben dann. Sprich, man konnte dann eben auch mal aufwendigere Backgrounds malen und so. Das wäre ja sonst rein vom Taschengeld. Und auch meine Eltern hätten das einfach nie finanziert. Also die hätten mir das Geld nicht gegeben, beziehungsweise hatten sie jetzt auch nicht so das Geld, um zu sagen, hier klar, kauft ihr mal jetzt jeden Monat irgendwie für 100 Euro Dosen, war halt nicht drin. Mhm. Und genau, das war dann so ein bisschen das.
Ich meine, jetzt, wo ich deine Biografie so ein bisschen kenne und du eben zusammengefasst hast, du hattest so eine Anfangsphase, wie bei den allermeisten natürlich, wo man sich ausprobiert, wo man ein bisschen was actionmäßig macht so. Und dann gab es diesen Cut, dann hast du irgendwie gemerkt, du willst es doch irgendwie aufwendiger machen, Hall of Fame malen und so. Aber ich würde dich zum Beispiel jetzt gar nicht als Hall of Fame Maler wahrnehmen oder ich habe dich nie als Hall of Fame Maler eigentlich wahrgenommen, sondern eher als jemand, der sich so Lost Places sucht oder so. Da habe ich dein, also ich verbinde mit dir untrennbar so dieses Lost Place Graffiti irgendwie. Ja. Liegt bestimmt auch daran, dass es halt viel gibt, logischerweise, dass du es auch gut dokumentiert hast. Aber da sehe ich dich halt irgendwie am allermeisten. Und es wäre jetzt für mich interessant zu wissen, wie kam das dazu, dass du dann einfach viel an solchen Orten malen konntest?
Ja, das kam dann eigentlich sozusagen im Anschluss. Ne? Also nachdem der Jugendclub, sage ich mal so, auch die Leute da alle so ein bisschen weggezogen sind, ne? Dann ging es so ein bisschen mit Studium, Ausbildung los. So. Dann hat sich das da, die Clique so ein bisschen aufgelöst. Und auch ich dann habe ja dann nach meinem, also ich bin in der 12. Klasse rausgegangen aus dem Abi damals. Und eben nach Berlin. Und da durch die Buddies Crew dann, die hatten halt draußen, die kamen ja alle von da draußen eigentlich, so Münchenberg, Strausberg und so die Ecke. Und die hatten auch eben die kannten halt die ganzen, also einige Gelände, sagen wir mal so. Und dann sind wir halt öfter da mal malen gegangen, so, also hier Kemar, der hat mich dann halt mitgenommen und eben Prey und Sorg und so waren wir dann da unterwegs. Und das hat halt mega Spaß gemacht. Und dann ging es halt irgendwann so die Jagd halt los. Ne? Also wirklich, neue Gelände raussuchen, hinballern und abreißen. Also da war halt wirklich dann die ersten Jahre und sind wir halt irgendwo hingefahren. Also jedes Wochenende auf Lost Places gefahren. Also und dann, weil das war so ein bisschen, es war irgendwie so der, ich glaube, es ist ein wenn ich jetzt so drüber nachdenke, schon so der Kompromiss aus irgendwie, du hast so ein bisschen Action, ne? Also so ein bisschen Kick, aber irgendwie ja auch relativ safe. So, weißt du, also klar, kann auch schon irgendwie was passieren, kann auch, also
kann auch Ärger geben.
Bei mir ist nie was passiert jetzt, ne? Also wir haben uns aber auch immer Mühe gegeben, jetzt nicht wie die laute Karnevalstruppe da rein zu marschieren, sondern wir sind halt schon immer Seiteneingänge, Autos gut versteckt und so, dass man einfach auch nicht, selbst wenn jetzt jemand kommt, nicht direkt peilt, Alter, okay, da sind irgendwie 15 Leute auf dem Gelände oder so. Und ja, das hat dann einfach richtig Bock gemacht. Erstens, du musst keine Wände streichen. Jede Wand war anders. So, einfach, und dann auch diese Gelände zu entdecken. Das hat einfach so krass Spaß gemacht.
Hast du ein paar Tipps für Lost Place Scouting? Auf was muss man da achten?
Also ich glaube, mittlerweile gibt es halt Google und mehr muss ich dazu nicht sagen. Also den Rest muss man sich dann, also es dauert eigentlich keine 2 Minuten.
Okay.
Und es war in der Anfangszeit schon schwerer. Ne? Da war das alles noch nicht so, jetzt ist einfach gefühlt jedes Gelände ist halt krass dokumentiert. Jedes ist auffindbar im Netz und auch sehr einfach auffindbar und genau, das hat am Anfang haben wir viel eben über Mundpropaganda da so rausbekommen und dann irgendwann natürlich auch im Netz recherchiert und ja.
Ich habe in irgendeinem Video habe ich gesehen, dass du echt ein ganz schöner Fuchs bist. Du hast nämlich so Klarlack oder sowas, halt Tiefgrund dabei gehabt, ne, um die Brillanz deiner Farben zu erhöhen, ne, auf so einer abgeranzten Wand.
Genau, also ich sag mal, es ist halt so Kosten-Nutzen technisch das Beste, was du halt irgendwie benutzen kannst dafür, weil es ist halt transparent.
Ja.
Es ist halt relativ billig, wenn du jetzt irgendwie zu, keine Ahnung, Poco Domäne oder so in so einen, sag mal, so einen schlechteren Ramschladen da irgendwie gehst oder T-Docs, da kostet es halt irgendwie 10 Liter, 10 Euro. Ist transparent, sprich, du kannst einfach die ganze Wand grundieren und dann kannst du halt draufmalen und die Stellen, die du dann halt ausmalst, die sind halt auch gesättigt so. Also so die alte Wand saugt ja eigentlich extrem und dann verbrauchst nicht so viel Farbe, das Bild sieht ein bisschen geiler aus und das hält auch ein bisschen länger.
Ja.
Na, das war dann so, ja, das ist auch immer noch tatsächlich bei ganz vielen, wenn ich es irgendwo mal in einem Video oder Foto zu sehen habe, dass die Leute es immer noch nachfragen, was das eigentlich ist, was man da gerade benutzt und was man eigentlich macht und so.
Jetzt wisst ihr es.
Genau.
Jetzt ist das Geheimnis gelüftet auf jeden Fall.
Das große Geheimnis.
Das große Geheimnis des Scanner-Tiefgrunds. Das kannst du vielleicht so vermarkten, weißt du?
Ja, stimmt.
Was ist so ein schönes Label?
Ja.
Der Lost Place Magic.
Genau, mache ich noch so einen kleinen Flyer dazu.
Ja,
wie man Lost Places, wie man sich auf Lost Places verhält.
Ich bestelle schon mal 2 Liter.
Perfekt. Dann lohnt sich das.
Da lohnt sich's dann auch dicke. Ne? Genau. Aber was sind Lost Places heute für dich?
Also mein Fokus hat sich jetzt in den letzten Jahren, also eigentlich nach meinem Buch, dann so, was ja sozusagen sich um Lost Places gedreht hat, dann mehr und mehr hat die Lost Place Malerei abgenommen. Da ging dann der Fokus eben auch ein bisschen auf was anderes. Und ja, man muss ja, wenn man älter wird, hat man irgendwie immer weniger Zeit, komischerweise. Und damit muss man dann halt irgendwie ein bisschen haushalten und gucken. Und genau, der.
Du hast ja auch sau viel gemacht.
Ja. Also ich habe da echt etliche Jahre, also allein das Buch, das ist ja irgendwie 2018 rausgekommen und da sind ja schon so 7 Jahre mehr oder weniger, die da abgehandelt werden. Und in den Hochzeiten habe ich ja auch im Jahr irgendwie 150, 200 Bilder gemalt.
Gab es auch ein paar Abfuck-Momente?
jetzt so maltechnisch?
Ja, oder auch einfach schlechte Erlebnisse in Lost Places?
Nee, also wir hatten jetzt öfter mal tatsächlich eher Probleme, weil man jetzt doch einfach merkt, es machen jetzt mittlerweile sehr viele oder es wird sehr viel auf Lost Place Geländen gemalt. Wir hatten früher wirklich etliche Gelände, die wir gefunden haben, da waren wir die Ersten so. Da war nichts gemalt. Ne? Und da war dann natürlich auch die Besitzer oder der Förster, der da halt rumgetigert ist, überhaupt nicht darauf vorbereitet, beziehungsweise hatte da eigentlich jetzt keinen Grund, da irgendwie großartig Kontrollgänge zu machen. Oder da war es auch noch nicht so verbreitet, dass zum Beispiel irgendwie Vereine sich gegründet haben und diese Gelände dann so ein bisschen bewirtschaften und die Geschichte zum Beispiel aufgearbeitet haben. Na, das gibt's jetzt auch sehr viel. Da muss man jetzt halt auch aufpassen. Ja, wenn du da halt, und jetzt ist es halt schon so, dass wir dann öfter mal eben mit so einem Förster oder so einem Vereinsmitarbeiter da Kontakt hatten und der dann die Polizei rufen wollte und
okay.
Da war dann auch gesagt, gut, wir gehen dann jetzt einfach und dann Stand halt da alleine, wir waren zu dritt und dann wollte natürlich wissen, wo unser Auto steht, haben wir auch nicht gesagt, weil man, da war es halt auch ganz hilfreich, dass man eben nicht am Haupteingang geparkt hat.
Ja, klar.
Ne, wo der halt reingekommen ist, so, sondern sich ein bisschen schlau.
Ja gut, ich meine, rein rechtlich gesehen ist es ja nach wie vor so, dass du auf so einem fremden, es ist ja ein fremdes Eigentum. Ne?
Also genau, du hast halt so ein bisschen, ich sag mal, wir haben nie groß Einbrüche begangen da. Also die Sachen haben wir halt nicht gemacht, weil am Ende war es für uns immer dann so der Anker, wo wir gesagt haben, ey, hier, komm, da hinten ist gar kein Zaun, da ist kein Schild, wir sind da dumm, wie wir sind, einfach raufgelaufen. Es gab ja keine Hinweise, dass man hier nicht rauf darf.
Ja,
so.
Ja.
Also haben wir halt immer so ein bisschen.
Ja, klar.
Eher denn, also wenn es sozusagen zu dem Fall gekommen wäre, hätten wir es halt so gesagt. Und der Großteil der Gelände, der war auch einfach nicht gesichert. Ordentlich. Es gibt so ein, zwei richtige Sahnestücke, sage ich mal. Da war es auch echt risky. Da gab es auch so ein paar Typen, so richtige, zwielichtige Leute. Da waren wir dann auch dann, als wir dann mal Kontakt hatten, danach dann nicht mehr drauf. Weil das war dann schon so, wo du jetzt nicht wusstest, schleift der dich jetzt da kurz mal in die Halle oder holt er wirklich nur die Bullen, wo dann schon die Bullen die bessere Option gewesen wäre. Das war dann nicht so geil. Genau, wo wirklich auch alles eingezäunt war, Schilder dran waren und so, da ist man trotzdem mal gucken gegangen.
Ja.
Ja, nochmal geschaut, was da so los ist. Ja.
Das heißt, wenn du jetzt heutzutage eine Wand malen möchtest, wo würdest du dann da hingehen?
Also in der Regel, wenn ich jetzt richtig Bock habe und Zeit habe, fahre ich trotzdem auf den Lost Place.
Okay.
Also die Hall, so klassisch Hall, gibt mir echt nicht so viel, muss ich sagen. Also ist, ja, also ich bin auch durch das Abrissgelände malen da eher so daran gewöhnt, dass auch um mich rum nichts passiert.
Naja, klar.
Wenn ich male. Und ich finde es mittlerweile sehr anstrengend, wenn ich dann irgendwie 10 Leute um mich rum habe, die einfach nur da sind, so, und die dann da so rum und dich dann noch anquatschen, wenn man nicht so in so einem Tunnel eintauchen kann.
Ja.
Genau. Und
verstehe ich, ja.
Auch in der Schaffung, so, weißt du kommst halt an die Wand und die gibt dir halt auch gewisse Sachen so vor, auf die man sich dann einlassen kann. Und das war auch das, was dann viele Jahre einfach mir so viel Spaß gemacht hat am
ich Malen. Mein, du bringst gerade was auf, was ich schon sehr, sehr wichtig finde, wenn man von deiner Kunst spricht, dass du sehr, sehr viel spielst mit Raum, mit Licht, mit Schatten. Ich sag einfach mal mit der Inszenierung. Und das ist natürlich an so einer klassischen Hall of Fame deutlich schwieriger, glaube ich, ne? Den Raum so zu bespielen. Da müsstest du natürlich viel mehr vorbereiten wahrscheinlich oder extrem viel wegstreichen oder so, damit du dann da ein ähnliches Setting bekommst. So. Wenn man jetzt mal von deiner stilistischen Entwicklung her das Ganze nochmal aufrollt, du hattest so diese Anfangsjahre, dann hattest du so diese Zeit, wo du mit den Buddies dann auch schon viel gemalt hast. Dann kam so diese Lost Place-Ära und ich finde, da ist irgendwie was passiert bei dir. Also ich habe ja in der Recherche zum Podcast, habe ich mir auch viele Sachen angeguckt, so aus den Jahren 2012, 11 so. Und wenn man das jetzt vergleicht mit jetzt, dann ist es natürlich ein Riesensprung, der da passiert ist, auch grafisch, auch von der Formensprache. Was gab es denn parallel? Also gab es dann neben Graffiti noch irgendwas, was dich geprägt hat oder was dich dazu gebracht hat, jetzt in so eine Abzweigung zu nehmen?
Ja, also ich sag mal, gab es so zwei Entwicklungen. Zum einen habe ich dann ja ein Studium angefangen noch. Also ich habe eine Ausbildung gemacht, dann als Drucker. Da dann einfach gar nicht weitergearbeitet, sondern eigentlich direkt nach der Ausbildung bin ich in ein Studium gegangen als Bachelor Druck- und Medientechnik.
Okay.
Und genau, in der Druckerausbildung ging es natürlich schon auch viel Farblehre, RGB-Farbsystem, CMYK, was funktioniert wie. Ich sag mal, das sind jetzt nicht so die typischen Themen, die man als Writer sich so mal zur Brust nimmt. Was ich eigentlich nur jedem empfehlen kann, ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ja. Was so gewisse Farbauswahl und Verständnis auch von Farbkontrasten und Komplementärkontrast, was ist das überhaupt? Also ne, was würde vielen Leuten, glaube ich, eine Hilfestellung einfach auch geben und hat es mir auch gegeben. Und gerade dann das vertiefende Studium auch nochmal, wo es dann auch mehr in Richtung Gestaltung ging. Also die Ausbildung war ja sehr technisch. So Drucker, klar, du stehst halt an der Maschine und stellst halt die Farbe ein.
Ja.
Da war es jetzt nicht so kreativ oder irgendwas, sondern ging halt wirklich einfach Verständnis, Basiswissen, Theoriewissen da sozusagen zu vermitteln. Und im Studium ging dann, hat man dann auch so Grafikdesign mal gehabt, so ein Modul, so ein Semester lang und in Kombination aber auch dann wieder mit der vertiefenden Farblehre. Und in Bezug auf Gestaltung dann einfach.
Okay. Ja,
also man hat halt die Basics so aus dem technischen Part und hat dann eben auch nochmal den gestalterischen Part mitgenommen. Das war schon sehr hilfreich für mich persönlich. Also hat mich auch als Person sehr stark weiterentwickelt, würde ich schon sagen. Einfach mein Horizont allgemein und auch, also intellektuell sozusagen einfach ein bisschen vorangebracht und als Person gereift da. Und während des Studiums musste ich auch einfach wenn ich ein bisschen Geld haben wollte für eben Sprühen und Hobby und mal Urlaub machen und so, habe ich mein Geld dann über Aufträge verdient und habe dann halt hier und da für Leute immer so ein bisschen oder auch Leuten eben geholfen oder wenn mal über Freunde und Familie, Bekannte, so, da hat es sich ja auch so ein bisschen rumgesprochen, ja, hier mein Sohn oder mein Neffe, der ist halt, der sprüht und da hat man halt dann immer so für Privatleute halt kleine Aufträge gemalt. Und dann auch schon so ein bisschen eben für Gage, klar, Dosen hat man ja auch immer dann schön über gehabt und hat einen schönen Dosenstock gehabt, entweder hat man noch ein bisschen mehr gekauft von dem Geld oder man hatte halt eben auch mal ein bisschen Taschengeld, um mal eine Kamera auch zu kaufen, ne, und so. Und
okay, das heißt, dieses Auftragsthema war dann während des Studiums für dich einfach eine wichtige Säule, so um weitermachen zu können.
Ja, genau, also ich habe ja extrem viel gemalt, ne? Also Styles wirklich extrem viel gemalt und das musste ja irgendwie auch wieder finanziert werden, so letztendlich. Ja. Ne? Und was ich aber trotzdem auch ganz cool fand, war auch da wieder technisch die Herausforderung von Aufträgen, Realismus zu malen, sich da einfach gestalterisch sozusagen weiterzuentwickeln, technisch auch. Mhm. Ne? Gehst du ja ganz anders ran. So. Mit welchem Cap kann ich jetzt cool Wolken malen? Ne? So, wie kann ich das technisch schnell und einfach umsetzen?
Was ist das für ein Cap?
Mittlerweile ist es das Level 1er, auch von Montana, das Grüne. Aber ja, da gibt es halt, je nachdem, wie groß man auch arbeitet. Nee, wenn ich jetzt Riesenwolken mache, dann gibt es da auch ein paar andere Optionen. Aber so für die normale Standard-Garagengröße ist das schon so das Top-Cap, ne, wo man dann auch jetzt. Und da ging es auch einfach auch so um Optimieren. Ne? Also da habe ich für mich auch viel wieder gelernt oder mich selber darauf getrimmt, schnell, effizient zu arbeiten. Also wirklich auch einfach zu wissen, ey, ich mache das und das in dem Step und denke aber auch schon wieder 2 Steps voraus, was ich auch jetzt, also ich male in der Regel keine Fläche 2-mal. So.
Das sieht man deinen Bildern auch an, dass du sehr strategisch vorgehst, wie du deine Bilder aufbaust.
Und genau, das waren einfach so, und halt auch da wieder viel Verständnis für Licht, Schatten, so durch die Auftragsmalerei, durch diese, ich sag mal so, Realismus habe ich da halt meistens gemalt, ne? Irgendwie Landschaften und.
Das heißt, auf der einen Seite hast du dich quasi professionalisiert durch dein Studium. Und parallel dazu hast du dich professionalisiert durch die Auftragsmalerei.
Genau. Es hat dann halt bedingt ja auch Einfluss genommen auf das Style-Writing. Einfach, man ist schneller geworden, man ist technisch einfach besser geworden. Ne? Man hat mehr Optionen dann für Style-Writing einfach für sich gefunden. Und konnte auch einfach mehr ausprobieren noch auch andere Sachen, krassere Backgrounds einfach auch zu malen. Da ging es dann auch in die Zeit so, dass ich dann wirklich angefangen habe, extrem aufwendige Backgrounds zu malen. Richtig krasse Landschaften, Szenerien, wo ich dann den Style halt reinstelle, so, ne, irgendwie so ein Himmel, wo dann so fliegende Inseln stehen und auf jeder Insel ist halt so ein Buchstabe.
Okay.
So eine Konzepte sind da dann halt entstanden.
Ja, ich habe, glaube ich, irgendwo im Netz auch ein paar 3D-Buchstaben von dir gesehen.
Genau.
Ich mich erinnere.
So ohne Outline, ne? Dann so, dass es eben dann aussieht wie aus Stein oder genau, so in die Richtung. Das war dann halt einfach auch, da hat dann die Auftragsmalerei das Style-Writing halt schon sehr direkt beeinflusst.
Nichtsdestotrotz malst du ja immer noch Outline-basierte Buchstaben. Hast dich quasi nicht jetzt groß beirren lassen und bist in diese doch eher gefälligere Schiene abgedriftet, glaube ich, sondern hast ja die 3D-Block-basierten und Outline-basierten Letters so als Basis deiner Kunst beibehalten. Warum?
Also das kam ja so Step by Step, sage ich mal, die Abstraktion so, ne? Also dann irgendwann auch wieder weg von diesen realistischen Backgrounds, also so, ich sag mal, oder bildhaften Backgrounds, bildhafte Motive einfach zu malen. Das hat man dann einfach auch wieder ein paar Jahre gemacht und irgendwann auch durch das Lost Place malen. weil die Wand selber war so eigentlich der geile Background. Mhm. Das heißt, ich habe dann einfach auch aufgehört, Backgrounds zu malen und habe mich eigentlich voll und ganz auf den Style fokussiert und habe in der Regel auch ja ganz selten die Wandstrukturen weggemalt. Also ich habe wirklich nur den Style raufgesetzt und wollte ja eigentlich eher den Style mit den Wänden verbinden und mich halt komplett auf diesen Spot einlassen. Mhm. Und dadurch ist das so ein bisschen erstmal halt Fokus Style, so auch eben nicht irgendwie dann den Style halt mehr und mehr in ein, ich sag mal, 3D-Ding ohne Outlines oder so zu entwickeln, sondern wieder weg davon. Und genau, dann ging es halt ein bisschen in Richtung dieser Abstraktion. Mhm. Ich habe einfach auch gemerkt, das Flächige, aber trotzdem mit Licht und Schatten, also die ich in meinen Blöcken, in meinen 3Ds ja einfach sehr präsent, sage ich mal, ausarbeite. Ja. Das war das, was einfach mir am meisten Spaß gemacht hat und auch irgendwie für mich den coolsten Effekt einfach gebracht hat. Ja, und das war dann, irgendwann hat sich so mehr und mehr, irgendwann gab es halt schon so einen Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, Mann, eigentlich ist das so, dieses Rausarbeiten von dieser Tiefe der Buchstaben, warum mache ich das eigentlich nicht auch im Background? Also mit weiteren Motivelementen, sage ich mal. Und da gab es dann irgendwann mal so ein Piece, wo ich auch so noch nicht ganz so auffällig und nicht ganz so flächig und massiv, sondern war es wirklich so ein dezenter Background, aber eben abgestufte Layers hintereinander gelegt habe, immer mit einem Schlagschatten dran. Ja. Immer mit dem jeweils dunkleren, und habe dann eigentlich gemerkt, ey, das ist ja eigentlich mehr oder weniger das, was ich in meinen 3Ds, in meinen Style ausarbeite und was halt auch so der Hauptfokus einfach für mich ist und was mir auch am meisten Spaß bringt.
Ja, ich finde es natürlich auch für mich jetzt persönlich als jemanden, der dem Stylewriting natürlich sehr positiv gegenübersteht, ich mache ja selber nichts anderes und ich liebe das natürlich über alles, freue ich mich, wenn ich sehe, dass man dieses Konzept des Outline-Buchstabens halt in so einen neuen Kontext setzt. Also das finde ich natürlich super geil und ich finde, du machst es extrem gut, konsequent und sieht ästhetisch sehr ansprechend aus. Und trotzdem sind das immer noch gute Buchstaben. Ich glaube, es ist gefährlich, ne, so zu sagen, gut, ich gehe jetzt in so ein effektbasiertes Malen und Buchstabe kommt zwar noch vor, aber die Buchstabenanatomie ist nicht mehr geil. So, ne? Das gibt's, findet man ja auch manchmal so, dass man sieht, da beherrscht jemand Effekte sehr, sehr gut und hat auch ein gutes Farbkonzept oder so, aber der Buchstabe ist halt weak. So, ne? Ja. Das gibt es ja natürlich auch hier und da mal.
Ja, klar, also es kommt ja dann auch mit der Zeit, sage ich mal, selbst wenn man vielleicht noch am Anfang relativ gute Buchstaben hat, kann es natürlich auch dann schnell passieren, dass du halt auch in diesem Style-Writing, also die Buchstabenästhetik dann auch sich, ich sag mal, irgendwo auch verschlechtert, weil man auch einfach dann da nicht mehr so den Fokus drauf legt und das Ganze auch nicht mehr so konsequent probiert, ja, zu verfeinern oder eben daran zu arbeiten. Ja, also bin ich voll bei dir, dass es da auf jeden Fall so Punkte gibt, wenn man da das irgendwie noch so mit reinnimmt, aber eigentlich nur noch mitmacht, um dass ein Buchstabe da ist.
Genau, ja, und das meine ich.
Ja. Ich hab tatsächlich auch einige Arbeiten angefertigt, die sind aber nicht irgendwo zu sehen, die komplett ohne Buchstaben sind, wo ich es dann einfach mal probiert habe, den Buchstaben wegzulassen. Da hatte ich halt auch viel Gespräche so mit anderen Sprühern, auch welche, die mehr und mehr so weg sind aus diesem klassischen Style-Writing, die jetzt halt Graffiti-Street-Artists sind, keine Ahnung, aber genau, die schon den krassen Background haben, und aber eben mehr und mehr eben in die, ich sag mal jetzt, malerische Richtung irgendwo hin, auch jetzt vielleicht aber abstrakt, aber einfach das Lettering nicht mehr so drinne vorkommt, und dachte ich so, ja, ich finde es bei dir cool, so, da passt es, und ich habe es dann probiert ein paar Mal und habe aber einfach gemerkt, das funktioniert nicht so. Das ist nicht vollständig. Ich habe ja auch immer die Gestaltungsgrundlage, um das sich ja dann alles dreht, auch wenn ich ja zum Beispiel eben nur einen Buchstaben male, ist der Buchstabe. Alles andere, also es ist halt die Kombination aus allem macht es für mich erst interessant, und selbst wenn es jetzt Leute gibt, die sagen würden, ey, das ist doch voll geil und mach mal nur ohne Buchstaben jetzt so, dann, also aktuell kann ich es nicht. Ich kann es nicht weglassen, weil es einfach sich nicht richtig anfühlt.
Und ich muss dir völlig beipflichten. Ich finde dann deine Arbeiten, die eben jetzt sehr reduziert sind und teilweise auch wirklich nur noch einen Buchstaben haben. Das machst du ja viel, glaube ich, auf Leinwand und Mixed Media. Das sind schon mit fast die stärksten halt, ne? Finde ich jetzt persönlich, visuell. Mhm. Also du brauchst gar keinen kompletten Scanner-Style mehr malen und trotzdem sieht man sofort, dass es ein Scanner ist, so. Das ist natürlich schon eine coole Situation. Ich würde ganz gerne noch mal kurz einhaken. Und zwar, du hattest nämlich vor ein paar Jahren mal so eine Serie gemacht, wo du dann, ich glaube, irgendjemand hat mal geschrieben, orthopädischer Expressionismus, wo du so eine Sneaker-Serie gemacht hast mit, weiß ich gar nicht, was war das, Aquarell oder so? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja,
genau.
Und mit Buchstaben. Also was hat es denn damit auf sich gehabt und wieso bist du davon weggekommen?
Das war tatsächlich genau diese Umbruchsphase, wo ich viel Aufträge gemalt habe und schon irgendwie weitergehen wollte. Mhm. Und dann hat man halt so ein bisschen gesucht, so, ne? Und so, ich finde halt, ja, Sneaker haben halt auch eine gewisse Ästhetik, kulturell auch eine Verknüpfung zum Graffiti-Game. Und das war halt irgendwie so eine coole Challenge, eigentlich diese modische Ästhetik zu verbinden. Also ich sag mal jetzt so ein klassischer Nike-Schuh mit einem, also so ein Air Max mit einem Swoosh drauf, der gibt dir halt gewisse Grundlinien ja vor. Mhm. Und es war halt auch da wieder so cool zu sehen, wie kann ich eigentlich dieses Medium mit meinem Style kombinieren und wirklich ineinander arbeiten. Also ich habe ja dann wirklich den gewisse Linien aufgegriffen, des Designs so vom Schuh und habe daran eigentlich so meine Buchstaben rangelegt und dann über Aquarell. Aquarell war zu der Zeit für mich eigentlich so die optimale Technik zu malen. Das ist relativ schnell. Mhm. Man konnte halt schnell viele Sachen ausprobieren, hatte auch eine gute Optik einfach und man konnte dann ganz gut mit den Grafikmarkern, so Style-File-Marker Touch-Marker, Copics hatte ich nicht, waren zu teuer, aber so die gängigen Marker eben, die man da so gekauft hat, habe ich dann mehr und mehr das so ausgearbeitet.
Hast du diese Teile auch gemalt, also gesprüht oder nur gezeichnet?
Ganz wenig eigentlich. Ich habe dann eine kleine Ausstellung damals gehabt in Wien dazu. Das war eigentlich dann so das Abschlussding, mehr oder weniger. War eigentlich witzig, wo man eigentlich denkt so, hey, okay, cool, jetzt hast du irgendwie eine Ausstellung dazu. Mhm. Jetzt geht's voran. Da habe ich dann Cut gemacht. Weil ich irgendwie auch gemerkt habe, das war mir inhaltlich dann einfach zu schwach. Also es war so, ja, okay, cool, du hast jetzt hier so Sneaker. Und dann kamen so Leute an, ja, ich würde das ja voll gern kaufen, aber kannst du auch den Gear Light 4 malen und nicht den Gear Light 3, was jetzt das Fertige war? Und ich dann dachte so, ey, nee, komm, Alter. Weißt du, also das ist so die Kunst, die ich gerade geschaffen habe. Ich mache jetzt nicht, oder auch einfach die andere Farbkombination von dem Schuh besser fandst. Also war da irgendwie, es hat mich dann so ein bisschen...
Der Schwerpunkt ist halt abgerückt.
Ne, ja, und dann war das so ein... Und am Ende ist es auch ein Modeartikel und es ist so ein, ja, also genau, es hat mir dann einfach ein bisschen die Tiefe innerhalb dieses Konzepts tatsächlich gefehlt. Und irgendwie hat es mich dann abgefuckt. Und dann war so, ja, nee, irgendwie ist es nicht das, womit ich richtig happy bin.
Okay, das heißt, also danach hast du dieses Figurative, in Anführungszeichen, oder das Objektbasierte noch mehr verlassen. Und
genau. Also ich habe dann noch so ein bisschen andere Sachen immer mal gemalt, aber es ging dann... Irgendwie war dann auf jeden Fall nicht mehr so der Fokus drauf. Und es hat dann noch ein bisschen gedauert, aber dann kam irgendwann der Punkt, genau, wo es dann halt in die andere Richtung ging.
Ja, wir haben von deiner stilistischen Entwicklung gesprochen und du bist immer mehr in die Abstraktion gekommen. Heutzutage würde ich deine Bilder schon als extrem abstrahiert, konkret, fast schon konkrete Kunst teilweise so ein bisschen bezeichnen. Es gab zwischendrin bestimmt noch mal ein paar Schritte, die für dich wichtig waren. Ich würde mal eine Sache nochmal herauspicken. Du warst bei diesem doch für Berlin, glaube ich, ziemlich bedeutenden Kunstprojekt The House mit dabei und hast da auch einen Raum ausgestaltet oder mit ausgestaltet. Wie kam es dazu und wie war das für dich?
Genau, das kam durch Markus. Und also wir hatten halt Connections so zu den Dixons. Die haben das Projekt ja initiiert. Mhm. Und da gab es dann halt die Einladung mehr oder weniger, hey, hier, SBB-Crew, kann doch mal vorbeikommen und da was Geiles machen. So, ne? Und dann gab es halt das Konzept eben der Raumgestaltung, dass halt jeder Künstler oder eben jedes Künstlerkollektiv oder Crew kriegt dann so einen Raum. Und wir haben dann relativ, also ich glaube, wir haben sogar den größten Raum da in diesem Gebäude, wir waren ja auch relativ viele Leute, muss man ja auch sagen. Also ich sag mal, manche hatten ja dann einen 20 Quadratmeter Raum alleine und ich glaube, unser Raum hatte 200. Also das war halt echt ein Riesending. Und ja, dadurch sind wir so ein bisschen da, also ich bin, war da eher so ein bisschen Nutznießer letztendlich, dass ich in der Crew war und somit dann auch mit eingeladen wurde. Und ja, dann haben wir da schönes Raumkonzept abgeliefert. Das war auf jeden Fall eine sehr geile, krasse Zeit, sehr intensiv. Es war so das erste Mal, dass ich eben an so einem Ort mit so vielen anderen Writern, Künstlerinnen, da war ja alles vertreten, sage ich mal, von Street Art, also Frauen, Männer, das war halt auch cool gemischt einfach. Das hatte ich so vorher in dem Maße nicht. Ich war nie groß auf so Graffiti-Jams, also sehr, sehr wenige und wenn dann auch ein bisschen kleiner. Ich hatte da nie groß Einladungen und so der Freundes, also so unsere Leute, wir haben uns irgendwie nie so zusammengerottet und gesagt, ey, komm, wir ballern jetzt zu der Jam. War halt nie so und das hatte, ja, einfach, das war einfach geil. Das war krass, so dieses, diesen Output so mitzukriegen. Ne? Da waren ja am Ende 150 Leute oder so, die da irgendwie gemalt haben und irgendwas gebastelt haben, gebaut haben. Da war alles dabei. Es war schon, also hat einfach so einen krassen Input gegeben zum einen und ich habe da dann auch nochmal so ein zweites Piece malen dürfen mit Riot zusammen, waren wir im Flur, im Treppenhaus, da war dann nochmal so ein Spot frei, da haben wir dann, es war halt wieder so das typische Ding, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, aber man hat dann, also ich habe früher halt sehr viele Pieces am Tag gemalt, also so drei, vier zu den Hochzeiten auf den Lost Places und dann war oft so, das, was du am schnellsten oder als letztes gemalt hast, war dann eigentlich das Geilste. Und hast auch nur die Hälfte der Zeit gebraucht. Und da war das dann auch eigentlich so, dass das Piece, was ich da dann gemalt habe, so also das Raumkonzept war ja sehr, da haben wir alles ineinander gearbeitet. Da war schon so, dass man auch ein bisschen sich anpassen musste an alles. Ne? Ja. Dass dieses Gesamtkonzept eben aufgeht. Und da hatten wir halt jeder so seine 4 Meter oder was. So, da konnte ich halt mein Ding machen. Und da habe ich dann nochmal ein Piece gemalt, ich sag mal, so einen klassischen Style halt zu der Zeit. Recht komprimiert. Mit einem Background, der jetzt sozusagen eigentlich die Basis dieser Gestaltungselemente, die ich halt benutze, ja, zum ersten Mal so richtig beinhaltet hat.
Okay.
Und ich auch für mich da eben so diesen Aha-Moment auch hatte. Ich denke, ich habe ähnlich schon mal vorher gemalt auch. Ne? Also ich habe auch viel ja in der Zeit dann mit Stan und mit Ross dann gemalt, wo wir auch so grafische Backgrounds einfach gemalt haben, so Dreiecke, so geometrische Form und dann auch mit Schlagschatten und so. Aber bei dem Piece war es dann eben so, dass es so ein bisschen organische Flächen waren, abgestuft nach hinten hin. Also die jeweils dahinterliegende Fläche wurde dunkler und hatte dann immer auch noch einen Schlagschatten dran. Und habe da dann einfach so gemerkt, ey, das ist irgendwie ein geiles Stilelement und es kommt halt eben dem sehr nah, was ich an der, ja, am Style auch halt so schätze und habe für mich da dann wirklich auch so proaktiv entschieden, ey, das ist was ich geil finde und ich will mich dem gerne mehr widmen und einfach probieren, da mehr rauszuholen. Auch wenn es an sich eigentlich erstmal so was ganz Plumpes, Simples war, mir dachte, okay, aber irgendwie ist es ja auch geil, sich zu limitieren. Und auf was zu fokussieren und da zu gucken, wie kann man das eigentlich immer weiterentwickeln und ja, für sich sozusagen noch mehr nutzbar machen und eben.
Würdest du dann sagen, das war ein Moment, an dem du dich selbst plötzlich als Künstler wahrgenommen hast und nicht mehr nur als Writer?
Nee, das eigentlich gar nicht. Also ich finde, das ist für mich auch so eine ganz subjektive Geschichte, so, das kann jeder für sich halten, wie er will, ob ich jetzt ein Künstler bin oder ein Graffiti-Writer oder auch gar nichts von allem, ist mir am Ende auch eigentlich relativ egal. Ich mache das, worauf ich halt Bock habe, so, und komme aus diesem Kontext, aus dem ich halt komme, ob es noch Graffiti-Writing ist oder mittlerweile eben nicht mehr oder weil ich halt nicht illegal male oder weil der Buchstabe schon zerhackt ist und irgendwie nur noch aus irgendwie kleinen Einzelteilen besteht und irgendwo rumfliegt, muss halt jeder für sich selber wissen, wo er da die Grenze zieht. Ich sehe mich schon als Graffiti-Writer, als Künstler. So kann man, ja, ich habe ein Studio, ich arbeite auf Leinwand, ich arbeite auf Wand, ich arbeite auf dem Fußboden, wenn ich will. Mach da irgendwie und
Wie war dann das Feedback eigentlich damals? Ich meine, ich ich weiß schon, The House war quasi, war ein Riesenerfolg, war ein Riesenfeedback so, aber im Vergleich, ihr musstet euch ja da positionieren neben Leuten, die sehr figurativ gearbeitet haben. Da waren ja auch Street-Art-Größen dabei, wie Herakut und...
Ja, genau. Also für mich als Einzelkünstler war es gar nicht jetzt so was, was mir einen Schub gegeben hat. Mhm. Also so in puncto Anerkennung oder so, wow, hier der Scanner, der hat ja die Ecke da in dem Raum, die war schon ein Hammer. Mhm. War jetzt, also der Raum kam schon sehr gut an, aber es war halt schon das Kollektiv, was dann da halt eben im Vordergrund stand.
Ja.
Und wir haben da auch mega cooles Feedback bekommen, ne? Also das war auch von Dixons da, die waren auch da mega happy mit dem Ding und das war ja auch so ein bisschen interaktiv, da wir hatten ja so Raumtrenner da drinnen, die man dann noch drehen konnte, wo Riot dann so verschiedene Charakter raufgemalt hat, die man dann halt im, die sich dann im Raum da sozusagen so ein bisschen bewegen konnten und so. Das war schon ziemlich cool. Aber genau, wie du es schon sagst, so, ne, da waren halt Leute wie Herakut oder Case oder so, wo man denkt so, ja, man, die Case oder auch Herakut, was die da halt abgerissen haben, als Einzelkünstler war schon eine Bank so. Und wenn man sich dann selbst als Einzelkünstler sozusagen in dem Kontext betrachtet hat, war es schon, ja, konnte man jetzt nicht so mithalten, muss man schon so sagen. Aber es war für mich vollkommen okay, weil, wie gesagt, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht dabei gewesen. Und es hat mir aber trotzdem ganz, ganz viel gegeben, weißt du? Also ich habe sehr viel für mich mitgenommen.
Ja.
Ich habe mich persönlich da weiterentwickelt, habe neue Kontakte geknüpft. Das ist halt auch immer geil irgendwie und ja.
Du hast in der Folge dann auch bei anderen Mural Mural Festivals gemalt, unter anderem in Greifswald habe ich gesehen und beim Mural Fest warst du, glaube ich, auch schon dabei.
Genau, beim Mural Fest konnten wir auch ein bisschen mitmachen.
Hm. Gab es noch andere, wo du dabei warst?
Nee.
Genau. Ich meine, wenn du jetzt bei solchen Aktionen am Start bist, fühlst du dich dann da aufgehoben mit dem, was du tust? Oder wie ist da der, sag ich mal, der... Die Verortung, ja, wenn du sagst, du musst dich mit Street Art irgendwie oder mit sehr figurativen Arbeiten vergleichen vor Ort. Wie fühlst du dich dabei?
Ja, also merkt man schon, dass man, wenn man jetzt in so einem Stil arbeitet wie ich jetzt, ich weiß nicht, ob es anderen abstrakten Künstlern ähnlich geht, ja, die jetzt vielleicht auch gar keine Buchstaben drin haben, sondern einfach irgendwie abstrakt arbeiten, flächig. Aber wenn man dann da so an seiner Wand steht und dann kommen halt Leute vorbei und dann, ja, gucken sie rauf. Ja, die meisten können halt auch jetzt in so einer Stadt wie Greifswald mit so abstrakten Flächen, also wenn du Glück hast, gefallen denen die Farben. So, ne? Dann sagen sie, oh, das ist ja richtig schön, bunt und so. Wenn da natürlich irgendwie eine coole Frau oder so gemalt ist, so realistisch, klar, das ist natürlich ganz anders bekömmlich für und zu verstehen für normale Leute. Mhm. Also damit habe ich mich aber schon lange abgefunden, dass da der die Resonanz schon sehr durchwachsen ist, weil das sehr stark vom Publikum abhängt, ob meine Arbeit auch irgendwie überhaupt, ich sag mal, ja, was heißt verstanden wird, aber die Leute dafür überhaupt offen sind, sagen wir mal so, in so einer Stilistik sozusagen so eine Fassade zu sehen.
Mhm. Ich glaube, da gehört auch einiges an Überzeugungsarbeit dazu, glaube ich.
Total.
Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht, Kollaborationen einzugehen, um dann ein bisschen bekömmlichere Kompositionen hinzubekommen für den Auftragsbereich?
Ich hatte ja mit Stereoheat zusammen mal eine Fassade gemacht und in Berlin, da habe ich dann sozusagen den Background gemacht.
Der Seemann, oder?
Genau, da haben wir so einen Seemann, also genau, das Hauptmotiv war am Ende ein Seemann, also Stereoheat hat mich halt auch mit eingeladen dazu, hat gesagt, ey, hast du Bock, das mit mir zu machen so? Könnte mir das eigentlich sehr gut vorstellen. Und da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Also warum soll ich Nein sagen? So gerade jetzt so zusammen als Kumpels, schön da so eine große Fassade schuppen, war natürlich nicht so geil, dass es Dezember war und 0 Grad hatte und die Wand halt überhaupt nicht gut war. Aber ansonsten, ja, aber ich muss sagen, mittlerweile... Also ich habe da schon drüber nachgedacht oder jetzt so mit Stereoheat, so Crew-Kollegen, so würde ich es auch immer wieder machen. Mhm. Aber jetzt proaktiv, um, ich sag mal, mehr auf andere Mural-Festivals eingeladen zu werden, um mehr so ein bisschen Awareness zu kriegen, würde ich eher nicht machen. Also mache ich nicht. So will ich auch nicht, weil ich will, wenn ich irgendwohin eingeladen werde oder will ich es sozusagen mit meinem Stuff so schaffen, wie ich ihn machen will und nicht halt diese Kompromisslösung finde, weil das ist es dann am Ende schon immer. Wenn man eine Kollabo eingeht, ist ja cool, beide wissen, okay, ey, wir müssen uns hier schon so ein bisschen, ne, mhm, zusammenfinden. Aber ich habe jetzt schon sehr straighte Vorstellungen, so was ich machen will und was ich zeigen will. Mhm. Ja, und dann sage ich lieber, dann male ich nicht oder mach das auch nicht. Also das, als dann halt irgendwas zu machen, wo ich dann nicht mehr mit so mitgehen kann einfach, wo ich einfach nicht dahinter stehe. Ja. Oder eben einfach nur aus dem Aspekt heraus zu sagen, okay, scheiß jetzt mal drauf auf das, was du cool findest, sondern du musst jetzt ein bisschen hier Fame kriegen und willst ja irgendwie 10 Murals in den nächsten 2 Jahren malen, dann musst du da irgendwie
ein bisschen... Hab dich ja schon ein bisschen absichtlich angepiekst, ne?
Ja, ja.
Weil ich mir schon dachte, ne, ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Ich meine, ich kenne das ja im Prinzip auch ein bisschen. Ich würde mich jetzt da nicht mit dir vergleichen, auch nicht mit deiner Qualität vergleichen, aber ich mache ja auch hier und da mal, was ich gerne arbeiten, wo ich irgendwie große Tags mache oder so. Und das jetzt quasi an den, in Anführungszeichen, Kunden zu bringen oder an den Auftraggeber zu bringen, Auftraggeberin, ist halt schon schwierig, ne? Also dann ist es, wie soll ich sagen, dann ist der Weg oftmals sehr kurz einzuwilligen, so dass man irgendwas Gefälliges noch dazu macht. So. Und ich finde es aber schade. Also gerade was jetzt deine Kunst betrifft, finde ich, die hat definitiv die Power, auch alleine stehen zu können. Und ästhetisch ist die extrem wertvoll, finde ich jetzt. Ne? Aber ich feiere halt auch Styles und ich feiere 3D-Blöcke und so. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen, wie sagt man, biased, ein bisschen beeinflusst. Nichtsdestotrotz, also ich freue mich, da mehr zu sehen, auch gerne auf großen Murals. Fand es richtig, richtig geil, das Bild, was du da in Greifswald gemacht hast.
Ja, das war auch für mich so das erste Mal eigentlich, wo ich dann wirklich als Einzelkünstler komplett die Freiheit bekommen habe und auch die Möglichkeit eben. Und das hat schon sehr, sehr Spaß gemacht.
Jetzt fällt es mir gerade ein, ne? Also jetzt gerade in diesem Moment ist mir was gekommen, und zwar jetzt bist du ja jemand, der Buchstaben quasi in einer gewissen Art und Weise inszeniert und sie in einen Kontext setzt, auch sehr grafisch halt in einen Kontext setzt. Und da bist du ja wirklich eigentlich in einer guten, wie soll ich sagen, in guter Gesellschaft. Es gibt ja auch andere, die das machen. Mir fällt jetzt gerade ein, der Ben Eine zum Beispiel aus London. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Eine, also E-I-N-E, der malt, also sehr kontroverse Person, muss man auch dazu sagen,
ja,
als Street-Art-Künstler. Und der macht im Prinzip so große Letters, die, ich würde am ehesten sagen, die so ein bisschen an so Display-Fonts, so Zirkus-Fonts teilweise erinnern. Super bunt. Und der hat in ganz London, hat er hunderte Flächen bespielt mit seinen Einzelbuchstaben. Teilweise auch ganze Wörter, also Slogans oder Claims oder sowas. Aber oftmals lässt er auch einfach nur einen Buchstaben halt stehen, so wo er, wie er halt steht, ne? Mit ein bisschen Background. Und der ist ja sehr, sehr erfolgreich. Also es ist ein sehr erfolgreicher Street-Art-Künstler, ne? Ich glaube, sogar Barack Obama hat ein Bild von ihm. Also unterm Strich.
Ah, okay, krass.
Da sieht man halt, dass Buchstaben sehr wohl auch als Kunstform gut funktionieren, ne? So.
Ja, es ist ja auch immer eine, also ich sag mal, das klassische Lettering, also wenn du jetzt einen typischen Font nimmst, so, ne, da gibt's ja ganz, ganz viel mittlerweile, so, die dann ja auch so mit krassen, also ohne Outline, und dann haben die so einen 3D-Block dran und werfen so einen geilen Schatten nach rechts, dass du dann aus einer gewissen Perspektive kommt das Ding halt aus der Wand raus, ne, also, und dann noch natürlich auch, wie vermarktest du dich selbst? So, ja, da gibt's halt auch viele Leute, die natürlich da voll reingehen. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich stelle mich jetzt die ganze Zeit da in eine Kamera und mach jetzt alles, um irgendwie sozusagen, naja, meine Person da halt bekannt zu machen. Bin ich doch eher so ein bisschen der zurückhaltendere Typ. Und ja, also da gibt's schon so diese Möglichkeiten, sagen wir mal so, mit so einem Lettering, Abstraktionsstil voranzukommen.
Ich sehe da auch extrem viel Potenzial.
Es ist auf jeden Fall Arbeit, ne, wie du auch schon gesagt hast. So. Und ich sag mal, ich mache ja auch Aufträge, so ist ja nicht. Ne? Also ich mache ja auch letztendlich mein Geld, verdiene ich ja schon mit der Auftragsmalerei. Die Leinwandarbeit und so ist ja doch noch relativ jung und ist jetzt auch nicht so, dass ich davon halt leben kann. So. Und sprich von woanders.
Wobei dich das als Künstler natürlich am meisten ausdrückt. Also ja, das, was du da auf Leinwand machst oder auf mittlerweile auch als Skulptur, und darauf würde ich jetzt auch gerne eingehen. Ich meine, du bist ja sehr, sehr vielseitig geworden in der Art und Weise, wie du Output lieferst. Also du bist eben nicht nur auf eine Wand fokussiert oder auf Lost Places, sondern du machst mittlerweile sehr, sehr ansprechende, sehr aufwendige Leinwandarbeiten. Aber nicht nur das, sondern eben auch Skulpturen. Vor mir steht gerade sogar ein Tisch, den du gemacht hast, aus verschiedenen Holzschichten, nehme ich jetzt mal schwer an. Also du bist da sehr umtriebig und sehr handwerklich, auch wie du das machst. Vielleicht gleich an der Stelle, was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen, mehr in Skulptur, in die Skulptur zu investieren?
Ich hatte da auch später dann so ein bisschen, also oder jetzt in der jüngeren Vergangenheit nochmal so einen Punkt irgendwann, wo ich des klassischen Malens so ein bisschen müde war. So, ne? Man hat halt einfach jahrelang massig Styles gemalt, voll ausgeschriebene Styles. So. Ja. Und ja, da irgendwie musste halt so ein bisschen neuer Impuls her. Ich habe dann so ein bisschen eben mit diesen Flächen da angefangen und ja, also ich war mit meinem Style ja auch zufrieden. Also ich sag mal so, in den letzten 4-5 Jahren ist jetzt buchstabentechnisch nicht so viel passiert bei mir. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht so der, dass ich sage, jeder Style muss so komplett anders sein. Da habe ich ganz andere Kumpels, so ist nicht so Boa One oder so, wo du denkst, so, jedes Piece ist einfach nur übelst krass, aber auch komplett anders. Mhm. Aber er hat immer noch den gleichen Stil drin. Ne? Das ist halt bei mir zum Beispiel ja gar nicht. Ich habe halt da diesen Fokus eher halt auf die Farben gelegt, so ein bisschen da diese Weiterentwicklung, und die Buchstaben sind da relativ ähnlich geblieben, aber es war auch nicht so schlimm, dass ich jetzt sage, ich musste meinen Style verändern, oder das wollte ich eigentlich nicht, das war nicht so das, worauf ich hinaus wollte, und dann kam halt irgendwann so der Punkt, wo ich dachte, Mann, eigentlich, also so wie du jetzt gerade arbeitest, kannst du auch einfach mal nur einen Buchstaben malen. Mhm. Zum einen ergibt sich ganz andere Formate daraus, also sonst ist man ja so klassisch schon Querformat, ne, was du malst, so. Klar, man kann den Style auch mal irgendwie so ein bisschen an der Wand hochlegen oder auch so untereinander. Ja, sieht aber so richtig geil, fand ich es immer nie. Und da war dann einfach so, dass ich gesagt habe, ey, ich mache jetzt einfach nur noch einen Buchstaben. Die Leute werden das schon erkennen, dass es von mir ist. Irgendwie so überzeugt war ich da schon von meinen Sachen, dass ich gedacht habe, das ist schon erkennbar, wenn man mich kennt, irgendwie, dass das auch von mir ist. So. Mhm. Und da ging dann einfach so auch auf Wand eben der Punkt so voran, dass ich dann eben weg von dem ausgeschriebenen Wort scannen irgendwie gesagt habe, komm, mach's auch mal nur zwei Buchstaben oder einen Buchstaben, je nachdem, was auch für eine Wand da war. Und das hat sich dann eben auch übertragen, dass ich dann Bock hatte. Wir hatten jetzt dann auch das Studio gefunden hier 2018. Sprich halt wirklich mal ein Arbeitsbereich, wo man auch einfach mal tüfteln kann, machen kann. So, vorher hat man das halt zu Hause gemacht und dann musstest du ja immer wieder alles wegräumen, sonst die Freundin ausflippt, wenn da der ganze Scheiß immer rumliegt. Und ja, da kam dann so langsam dann eben der Punkt, dass ich mich halt mehr und mehr darauf dann auch fokussiert habe und auch sozusagen die Zeit, die ich dann zum Beispiel eher an eine Wand gemalt hätte, dann auch mal gesagt habe, nee, ich bleib jetzt mal im Studio und setze mich mal an Leinwände. Und dann ging es halt auch weiter, habe halt mit Leinwänden angefangen in diesem Stil, mit den Flächen, und habe dann eigentlich gedacht, eigentlich wäre es ja auch geil, so Freiform zu machen. Der erste Test war dieser Tisch hier eigentlich, der gerade vor dir steht, um das überhaupt erstmal halt auszuprobieren. Mhm. Wir hatten halt das Studiohöhe, wir hatten noch keinen Couchtisch, und dann dachte ich so, Mann, ey, kannst du einfach so ein Ding bauen, Stichsäge, fertig. Und ja, das hat dann irgendwie, war dann ganz geil, und dann habe ich da mich immer weiter dran ausprobiert.
Hattest du dann vorher schon handwerkliches Geschick für sowas, oder hast du dir das jetzt drauf geschaufelt?
Nee, also meine Familie ist eigentlich seit 3 Generationen Maurer. Ich bin so ein bisschen der Unfall, das schwarze Schaf. Genau, und ja, ich habe eigentlich immer auch, mein Bruder hat auch immer gebaut, der ist auch Maurer, und mein Vater ist Maurer, mein Opa ist Maurer, mein Uropa war auch Maurer, also 4 Generationen sogar. genau, und ja, dadurch habe ich eigentlich auch immer dann in der Schulzeit bei meinem Vater dann mal mitgearbeitet, so in den Ferien, ne, auf dem Bau, und da dann halt so, ich sag mal, das normale Handwerk so ein bisschen mitgenommen. Also, dass man auch mal eine Säge bedienen kann, gewisses Verständnis hat auch für Konstruktion. Mhm. Ja, und hab dann später mit meinem Vater auch das Haus von meiner Uroma ausgebaut, komplett so in 3 Jahren. War auch sehr anstrengend, aber das war auf jeden Fall sehr hilfreich jetzt. Ne? Naja, also, weil klar, da war für mich der Sprung relativ einfach. Mhm. Ich hatte ein bisschen Werkzeug, habe mir noch ein bisschen mehr dazu geholt, ein bisschen besseres Werkzeug einfach. Und ich wusste sofort, wie ich was halt umsetzen kann. Es war halt nicht so, dass man erstmal lernen muss, okay, wie benutze ich jetzt eine Stichsäge und Schleifmaschine, und oder wie machen die Konstruktionen auch Sinn, dass sie halt auch stabil sind und haltbar
und eine gewisse Qualität haben. Nimm uns doch mal mit in den Prozess rein, weil ich finde es jetzt schon spannend. Also zwei Punkte. Erstens, du arbeitest ja auf Leinwand und ich glaube auch, dass es bei deinen Holzarbeiten so ist. Du arbeitest ja schon mit Acryl und nicht mit Sprühfarbe. Zumindest.
Ja, genau, das
ist richtig. Warum ist das so? Warum nimmst du da keine Can?
Zum einen, mittlerweile ist die Farbauswahl mir zu begrenzt. Okay. Und die Abstufung nicht so, wie ich sie gerne habe oder haben wollen würde. So, das ist halt, genau, also ich habe dadurch durch die Acrylfarben, kann ich mir halt die Farben so anmischen und genau auch die Abstufung so, wie ich sie brauche, wie ich es halt gerne hätte.
Das heißt, du kaufst dir Grundfarben und mischst selbst ab.
Genau, genau. Da wird dann halt so die Abstufung halt so zusammengestellt. Und dann,
was nimmst du da für Acrylfarben, wenn ich fragen darf?
So ganz einfache Amsterdam und Bösener Acryl, so, das sind so eigentlich die.
So Studioqualität.
Ja, genau. Also genau. Jetzt aber auch nicht die extrem teure.
Okay. Also, jetzt habe ich ja auch schon mit Acryl gemalt in meinem Leben, ja. Und was mich dann immer genervt hat, war, dass man sozusagen zum Outlinen beispielsweise oder dass das halt irgendwie einen gleichmäßigen Farbauftrag hat. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Das war irgendwie, es war mir zu pastös oder wie sagt man da? Oder zu.
Also zu zähflüssig.
Zu zähflüssig. Hast du da irgendwie, machst du da noch irgendwas rein, damit das irgendwie sich wirklich schön gleichmäßig aufträgt?
Also die Farben, die ich benutze, sind eigentlich relativ gut zu verarbeiten, muss ich sagen. Hängt natürlich auch mal von der Oberfläche ab. So.
Ja.
Na, wenn du jetzt eine rauere Oberfläche hast, dann muss schon noch mal ein bisschen dünnflüssiger sein, dass du halt sehr klare Linien ziehen kannst oder auch sehr klare Kanten.
Ja.
Umso zäher da die Farbe ist, umso schwieriger wird es natürlich, so einen richtig schönen Schwung halt hinzukriegen. Ich habe am Anfang die Outlines und sowas mit Markern noch gemacht, bin ich jetzt aber auch weg von, weil da auch so die Farbqualität nicht so, also mich nicht so überzeugt hat, beziehungsweise Probleme dann später hatte beim Beschichten der Bilder, bei den Skulpturen. Und habe da dann einfach gemerkt, okay, ich muss mir jetzt halt eine Technik überlegen, wie ich mit Pinsel irgendwie die Outline auch auf 2-3 Millimeter dick gut hinkriege. Und ja, das mache ich jetzt eigentlich mit einem normalen Pinsel, mit dem ich mich so eingefuchst habe und cutte letztendlich die Outline von innen dann wieder mit dem Fill-In weg. So. Das heißt, ich ziehe die Outline nicht so final am Ende wie mit der Dose, sondern arbeite da eben erst die Outline aus und kann sie nach innen sozusagen zum Fill-In hin relativ unsauber lassen, weil ich dann mit Fill-In-Farben das sozusagen dann auf die Linienstärke Cutte, die ich sozusagen haben will.
Okay, und nimmst du da wirklich einen handelsüblichen Pinsel oder hast du da so einen Schlepperpinsel, dass du möglichst lange ziehen kannst mit viel?
Nee, genau, das wäre ja die Option, die man hätte, um die Outline sozusagen final am Ende aufzutragen, genau. Aber das funktioniert bei mir relativ schlecht, da ich so viele, ich sag mal, kleine Ecken und Spitzen und kurze Linien auch habe. Und so ein Schlepperpinsel, der ist ja einfach mal auch so 3, 4, 5 Zentimeter lang. Wenn ich aber eine Linie ziehen will, die nur 4 Millimeter lang ist, dann ist das schon wieder relativ kompliziert. Und deswegen habe ich mich da gar nicht so, bin da nicht so reingegangen, sagen wir so, weil das für mich von vornherein nicht so Sinn gemacht hat, einfach das Konzept, wie ich halt arbeite und was ich ja wie umsetzen will. Und deswegen bin ich jetzt, arbeite ich so und das funktioniert eigentlich ziemlich gut.
Okay, also du nimmst Acryl und musst du da auch nichts irgendwie verdünnen oder so oder irgendwie.
Ja, manchmal strecken. Mit ein bisschen Wasser, ja, dass man dann gerade wenn sie jetzt ein bisschen älter schon ist und ein bisschen ausgetrocknet, also dann wird sie halt auch ein bisschen zäher und dann nimmt man schon mal wieder ein bisschen Wasser und verdünnt da mal.
Und dann hast du so eine Technik, die das ermöglicht, dass du schon nah an diese Sprühoptik kommst, aber es ist nichtsdestotrotz, es ist halt eine klassische Acrylarbeit, ne?
Genau, also ich arbeite ja komplett flächig, von daher ist es relativ egal, ob ich jetzt Wandfarbe nehme mit Sprühdose oder am Ende soll ja die Fläche homogen sein. Klar, ich habe ab und zu jetzt so Fadings im Fill-In des Buchstabens. Das mache ich dann schon mit Dose.
Okay. Genau. Und hast du dann jetzt bei diesen Skulpturenarbeiten, die du machst, hast du dann da irgendwie ein Konzept, wie du diese Layers, die du ja verbindest, das, wie du die da fixierst, dass es auch irgendwie ein kompaktes Element wird? Du schraubst ja wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, genau, die werden, also die obere Ebene, also ich habe ja meistens so 2 Ebenen, die einmal so 12 Millimeter und dann nochmal so 5 Millimeter stark, die werden halt ordentlich angeschliffen und dann verleimt.
Ah ja, okay.
Genau, ordentlich gepresst natürlich beim Leimen, also oder dann beim Austrocknen und dann sind die eigentlich gut haltend verbunden. Und durch das Finish am Ende, was ich ja noch mache, diese Versiegelung der Oberfläche, ist ja nochmal ein zusätzlicher Halt, weil ich übergieße ja das Bild komplett. Und dabei ist es sozusagen eine verbundene Schicht. Also beide Ebenen werden sozusagen in der Oberfläche auch nochmal verbunden. Also die Ebene kann sich gar nicht mehr rauslösen, du müsstest sie rausbrechen.
Okay.
Also allein schon durch die Versiegelung der Oberfläche.
Es klingt für mich so, als würde das erstens ein ziemlich langer Arbeitsprozess sein und zweitens, du steckst da einiges an Kohle rein für so eine Skulptur wahrscheinlich. Machst du das dann auf Auftragsbasis oder du produzierst eine Serie in der Hoffnung, dass du sie dann auch über eine Galerie verkaufst? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also jetzt so die Regel ist einfach, ich male meine Bilder. 2020 hatte ich ja eben eine Ausstellung, da hatte ich eine Galerie, die mich aufgenommen haben.
Das war die J.R. Galerie, ne?
Genau, J.R. Raab Galerie in Berlin. Und da war ich auch echt sehr happy, weil ich wollte halt so ein Ziel haben. Also ich habe halt damit angefangen, hatte halt so 3-4 Bilder in dem Stil gemacht. Also wirklich sozusagen diese Skulpturen. Und war halt so ein bisschen auf der Suche eben nach einer Galerie, die aber auch schon so als Galerie wirklich auch auftritt und so. Also ich sag mal, in Berlin, der Großteil der Ausstellungen ist irgendwie in einer Bar, in irgendwelchen leeren Räumen. Also nicht so dieser richtige Galerie-Kontext. Und ich hatte so für mich einfach so diesen Anspruch. Ich habe gedacht, okay, man, irgendwie hätte schon einfach Bock, das auf so ein gewisses Level zu bringen und also sozusagen zu präsentieren. Ne? Also auch mit professionellen Leuten irgendwie zu arbeiten. Das wollte ich einfach, die Erfahrung wollte ich einfach machen und wollte auch einfach gucken, oder meine Überlegung war halt, wenn es halt irgendwie funktionieren soll in so einem Bereich, dann musst du auch, glaube ich, einfach auf dieses Level kommen und mit so einem professionellen Leuten irgendwie arbeiten. Weil wenn ich ja da irgendwie ein Bild 1, 2, 3.000 Euro kostet, ich kenne es ja selber so, der Normale in meinem Alter kauft kein Bild in dieser Preisklasse in Berlin. Das ist vielleicht in München so oder auch vielleicht mal eher so, also in Paris oder so, keine Ahnung. Ja, aber hier so in der Gegend ist das halt eher nicht der Fall. Sprich, man braucht ja irgendwie einen Gegenpart, eben einen Galeristen, der da ein gewisses Netzwerk hat auch.
Ja, klar. Gibt es dann so Sammler, Sammlerinnen, die sich auf deine Arbeiten fokussiert haben? Gibt es da was?
Ich habe mittlerweile schon ein, zwei Sammler, ja, die schon mehrere Arbeiten jetzt gekauft haben. Genau, aber ich bin ja, also genau, ich mache ja, wie gesagt, die meistens so voraus. Ich habe jetzt einmal einen Sammler gehabt, der hat mich jetzt kontaktiert gehabt und der wollte sozusagen eine Auftragsarbeit. Also der hat bei mir dann gesagt, pass auf, das und das Format will ich haben. Machst du das? Hast du Bock? Jo, okay, wie teuer, so und so. Cool, machen wir. Entwurf geschickt, passt. Und aber die Regel ist halt wirklich, dass ich das male, worauf ich halt Bock habe, das fertigstelle, entweder bringe ich es zur Galerie oder stelle es halt einfach online. Ja. Und dann im Idealfall kontaktiert mich jemand oder eben die Galerie.
Das heißt auch im Nachklang zum Podcast, wenn jemand was von dir kaufen möchte, dann meldet er sich bei der Galerie? Oder?
Entweder da, genau, die haben halt ein paar Arbeiten oder eben auch bei mir direkt, sehr gern. Also das ist, genau, gewisse Arbeiten. Also wenn es jetzt natürlich um eine direkte Ausstellung geht, dann auf jeden Fall immer an die Galerie wenden. Mhm. Aktuell ist jetzt keine Ausstellung von mir irgendwo, wo ich jetzt sagen kann, da hängen 10 Bilder mit euch da. Das ist jetzt aktuell nicht der Fall und auch nichts in Planung bisher. Also gibt noch keine weiteren geplanten Ausstellungen.
Es ist aber so, dass du momentan zumindest noch nicht von deiner Kunst leben kannst, sondern ein Teil zumindest, was heißt ein Teil? Ein Großteil deines Einkommens schöpfst du aus deiner professionellen Arbeit in deiner quasi eigenen Agentur, Frameless Studio, so nennt sich das Ganze. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen? Also du hast es, glaube ich, vor ein paar Jahren erst gegründet, zusammen mit Wright, glaube ich sogar. Und wie ist denn der Arbeitsalltag da? Was macht ihr da hauptsächlich?
Ja, also mittlerweile, wir sind gestartet schon klassisch mit den Aufträgen, auch so, ja, denn hier, ne, Landschaft da, Blümchen hier und so. Auch viel privat noch. Mittlerweile ist es schon eher, arbeiten wir für Unternehmen, gar nicht mehr sozusagen für Privatpersonen und haben es aber auch dann irgendwann mittlerweile so weit geschafft oder das ist auf jeden Fall auch natürlich das Ziel, sukzessiv weg von diesem klassischen Auftragsfilm wegzukommen irgendwie, ja, also wir sind beide nicht die Realismusmaler, also ich ja auch mittlerweile nicht mehr, ich kann zwar technisch, aber ich habe halt einfach auch keinen Bock drauf, oder es ist auch nicht das, was mir Spaß macht und was ich machen will. Ja, und haben halt, wie gesagt, hier 2015 haben wir die Firma gegründet noch in meinem Studium und haben uns da eben zusammengetan, einfach mit der Hoffnung, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, so mit ein paar Aufträgen, mit guten Budgets, um dann aber auch eigentlich viel freie Zeit zu haben für eigene Projekte. So,
okay.
Das war so ein bisschen, ich sag mal, der naive Grundgedanke dabei, um ja, einfach nicht in einer klassischen, also mein, für mich wäre die Option gewesen, in eine klassische Agentur zu gehen, wo ich halt am Anfang locker 50, 60 Stunden ackere. So, und da habe ich ja natürlich auch keine Zeit mehr, um irgendwie groß Wände zu malen oder mich auch irgendwie weiterzuentwickeln.
Na klar.
Genau, und ja, da haben wir halt die Bude gegründet, dann 2018 hier unser richtiges Studio zum Glück bekommen. Und jetzt ist es halt so, dass wir schon einige normale Aufträge machen, aber auch einfach viel Buchprojekte, also sozusagen eigenentwickelte Projekte vermarkten und damit auch eben gewisse Umsätze generieren, wie die Riot-Bücher, mein Buch damals 2018, auch Illustrationssachen, also gerade was Riot jetzt angeht, da gibt es halt auch viel. Ja, und kriegen es auch mittlerweile halt ganz gut hin, dadurch, dass wir doch starke eigene Künstler sind, die Kunden so zu überzeugen, zu sagen, ey, guck mal, klar, wir können jetzt hier wieder eine Berlin-Skyline malen in euer Berliner Büro. Mhm. Super schlaue Idee, total kreativ. Aber wir könnten doch auch einfach mal einen Künstler nehmen und der Künstler kann malen, worauf der Künstler Bock hat.
Da kommt ja vielleicht sogar das Beste bei raus.
Richtig, und ihr supportet einen Künstler, so weißt du. Und ja, das Bewusstsein wächst langsam bei den Menschen. Also, wir kriegen es langsam hin. Und das Gute ist eben auch, wenn wir dann, also mit einer gewissen Reichweite auf Instagram, kannst du den Leuten dann natürlich schon mal so ein Argument nochmal dazu liefern und sagen, guck mal hier, wir sind jetzt hier nicht, oder auch selbst wenn wir jetzt externe Leute mit reinholen, ne, wo wir sagen, pass auf, wir machen das jetzt gar nicht selber, aber der und der würde hier super gut reinpassen. Guck mal, der hat, weiß nicht, 20.000 Follower oder selbst 10 oder wo man sagt, der hat eine gewisse
Reichweite,
Relevanz für euch. Ja, so, guckt das doch mal. Da, diese Zahlen, vielleicht überzeugen die euch. Und das ist schon mittlerweile ganz gut. Und ja, aber.
Also bist du schon positiv gestimmt, was so den Markt angeht?
Ja, aber klar, das Optimalziel ist natürlich schon für uns beide mehr und mehr eigentlich komplett frei irgendwie zu arbeiten und eben damit dann auch den kompletten Unterhalt zu finanzieren. So.
Das Thema Buchprojekte, da würde ich ganz gerne nochmal einhaken, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil die Bücher von Riot sind mir auch schon vor ein paar Jahren eben aufgefallen. Ich habe mir dann damals auch eins gekauft. Und das passt irgendwie wie die Faust aufs Auge. Ja? Also es gibt, ich kann mir jetzt auch gar kein Medium vorstellen, wo dieser Irrsinn, ja, dieser Cartoon-Wahnsinn besser funktionieren könnte als in so einem Buch. Auch dein Buch, super geil, habe ich ja auch damals, glaube ich, sogar von dir geschenkt bekommen. Danke nochmal dafür. Und jetzt letztens erst ist ja so ein Spoare-Buch auf den Markt gekommen. So ein Spoare-Buch,
ja, genau.
Der auch schon in unserem Podcast war. Schöne Grüße an Olli an der Stelle. Ja, es ist einfach spannend zu sehen, dass ihr da Bücher auf den Markt bringt. Und jetzt die Frage an dich natürlich, ist es überhaupt noch zeitgemäß?
Also ich denke, in der Art und Weise, wie wir es machen oder was auch unser Ansatz immer war ja jetzt nicht so Billo Standard irgendwie, sondern schon nochmal was als Buch schon auch irgendwie geil zu machen, da auch eine gewisse Qualität eben zu bringen, um dann natürlich auch dem Content, der gewisse Qualität hat, auch so ein qualitatives Gegenstück zu geben. Mhm. Es ist natürlich, also die sind alle nicht billig, ja, weil wir produzieren auch alles in Berlin und sind alles kleine Auflagen, so irgendwie 500, 800 Stück. So mittlerweile geht es ein bisschen höher, eben in so Richtung 800 mal, weil ja auch die Crowd so mitgewachsen ist über die Jahre. Das ist schon ganz cool. Und ich denke, gerade wenn man so in Zeiten von Instagram, alles ist halt so schnelllebig, so schnell wieder weg. Und wenn man dann Leute wie Spore oder Riot anguckt, die einfach unfassbar viel Content, also viel malen, ich denke, es ist halt irgendwie so verschwendet. Und irgendwie ist es ja auch geil, mal so eine Sammlung einfach, ne, wo man das mal so analog, greifbar so vor sich hat und richtig mal sich zu Gemüte führen kann. als wenn man halt auf sein Handy starrt, was irgendwie, wo das Foto dann oder halt ein 6, 7, 8, 10 Meter Piece auf halt irgendwie 6 Zentimeter gequetscht wird.
Das ist so schlimm. Es ist einfach so schlimm.
Ist halt schade einfach, ne? Also es hat halt keinen Raum zum Wirken. So.
Genau.
Also selbst, ich sag mal, meine grafischen Sachen, die ja ein bisschen weniger Detailtiefe haben, wirken ja trotzdem auch ganz anders, wenn man die halt mal in gewisser Größe sich anguckt. Mhm. Ja, eine schöne A4-Doppel, also so eine A4-Seite oder auch so eine Doppelseite, dann mal so ein Bild draufballert, hat eine andere Wirkung. So. Da kann das Ganze sich einfach viel besser entfalten und oder eben auch viel mehr Details zeigen.
Ihr vermarktet die Bücher ja über die eigene Website, über einen eigenen
mittlerweile,
Webshop. Mittlerweile.
Genau.
Das heißt, ihr kennt auch eure Kunden, Kundinnen. Was sind das so für Leute, die bei euch kaufen? Wo sitzen die und was sind die, was haben die für Backgrounds?
Alles dabei. Jung, alt, ganze Welt. Also das ist natürlich jetzt so ein Vorteil in Zeiten der Digitalisierung und Instagram und Facebook. Mhm. Du hast halt die Möglichkeit, also eben eine eigene Community, die aufzubauen, die halt weltweit verteilt ist. Mhm. Macht es natürlich jetzt logistikmäßig ein bisschen schwieriger für uns. Das war schon jetzt, hat eine Weile gedauert, bis man das halbwegs solide jetzt aufgebaut hat. Mhm. Aber genau, wir haben halt ja angefangen damals über Crowdfunding-Kampagnen, so Kickstarter, Indiegogo hatten wir genutzt, um die Buchprojekte eben anzuschieben und zu finanzieren. Und mittlerweile haben wir da so auch eine eigene Lösung für gefunden und das sozusagen komplett in unserer Hand, was alles ein bisschen einfacher auch macht, die Projekte dann zu finanzieren und zu realisieren, weil die Plattform da auch so für den Graffiti-Part nicht so optimal waren, sagen wir mal so. Und
ja, für dich schließt sich da ja irgendwie auch ein Kreis. Ne? Ich meine, du hast mit einer Druckerausbildung angefangen, hast da schon viel Papier in den Händen gehalten und jetzt verarbeitest du dieses Papier. Nein, nicht genau dieses Papier, aber du verarbeitest Papier, um Bücher von Writern für Writer zu machen.
Genau.
Schöne Sache auf jeden Fall. Ja, Hammer. Ich meine, nicht ganz ohne Grund haben wir uns jetzt getroffen, auch für diesen Podcast. Allerdings, es gibt ja noch eine andere Sache, die wir vielleicht an der Stelle kurz releasen. Also ich habe dich jetzt auch tatsächlich auserkoren, um mein Buch zu publizieren, zu verlegen, was ich ja letztes Jahr eben schon angekündigt hatte für mein Sketch-Project. Da freue ich mich sehr drauf. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten und ich bin auch noch nicht so sicher, ob es dann auch funktioniert. Ja. Ich hoffe sehr, aber da freue ich mich natürlich schon sehr drauf, mit dir zusammenzuarbeiten an der Stelle.
Auf jeden Fall, ja, ich bin auch sehr gespannt und freue mich auf jeden Fall, dass wir das Projekt zusammen hoffentlich erfolgreich gestalten
werden. Da kommt ein bisschen was auf euch zu, auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir an den Punkt gekommen für so ein paar letzte Gedanken. Gibt es irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Oh ja, jetzt kommen die großen, weisen Worte. Tatsächlich bin ich da recht unentschlossen. Aber letztendlich, also gerade in den Zeiten jetzt so, probiert nach vorn zu blicken, auch die positiven Sachen zu sehen. Und ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn man sich eben an den guten oder gute Sachen sozusagen in den Vordergrund rücken möchte und auch coole Projekte eben zeigen möchte. Ich glaube, da braucht man sich jetzt nicht für irgendwie gerade schämen, weil man gerade nicht auf gewisse Probleme aufmerksam macht. Helft anderen Leuten, seid nett. Lasst euch nicht zu sehr von Social Media in den Bann ziehen, in die Sucht ziehen. Guckt, dass ihr da eure eigenen Projekte einfach voranbringt und nicht immer nur drüber sprecht.
Yo, lieber Scanner, auch du hast es fast geschafft, aber musst natürlich wie alle Gäste noch durch unseren kleinen One-Liner-Spießrutenlauf. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an. Drucker sind die besseren, ...
Grafiker?
Das Schlimmste an Berlin ist?
Die Wankelmütigkeit.
Und das Beste?
Seine Vielfalt.
Schatten oder Blöcke?
Blöcke.
Der Unterschied zwischen Acrylmalerei und Malen mit der Dose ist?
Geschwindigkeit.
Das Gefühl beim Malen in Lost Places ist vergleichbar mit?
da könnte man gut anwenden. Mit einem schönen langen Urlaub.
Den größten Einfluss auf meinen Graffiti-Style hatte?
Ja. Ich glaube, das Leben.
Oh, nice. Dann stell dir mal vor, eine Sprühdosenmarke kommt und sagst, du kannst deine eigene Custom-Made-Farbe bekommen, was wäre das?
Das wäre ein stumpfer Mintton.
Vielleicht vergleichbar mit einer Farbe, die man kennt?
Ja, dann wäre es sowas wie Mist von Montana Black.
Dann Dime oder Bond?
Oh, da gibt es keinen Gewinner. Beide einfach für sich kleine Genies, würde ich sagen.
Ein leckerer Cocktail oder ein Pinchen Berliner Luft?
Direkt ein Gin Tonic, wenn dann, ja.
Okay, nochmal zurück zu den Farben. Die beste zwei Farbenkombi aller Zeiten ist?
Rot und Grün. Nee.
Klassisch Komplementärkontrast. Oder gäbe es noch was anderes?
Aktuell ein Mint-Türkis mit einem Altrosa.
Und auch die Frage muss leider sein, Anti-Style ist in meinen Augen?
Ein schmaler Grat.
Cool Savage oder Materia?
Materia.
Meinen Beitern rate ich?
Macht's nicht zu auffällig.
Der most underrated Künstler in Berlin ist für mich?
Sfeo. S-P-H-E-O.
Und unsere letzte Frage wie immer, wenn ich meinem 16-jährigen Ich noch einen Tipp mit auf den Weg geben könnte, was wäre das?
Was könnte man denn diesem Trottel mitgeben? Ich will so viel, ey, wenn wir da hingehen.
Also Bitcoins kaufen.
Genau, okay, kauf Bitcoin einfach. Sofort, Junge. Ja, das wäre eigentlich schon ziemlich witzig. Ja, genau, kauf Bitcoin.
Yo. Und, lieber KG, was sagst du? Was sagst du?
Ja,
hast du was Neues erfahren?
Ja, ich war auf jeden Fall sehr angetan. Ich habe durchaus ein paar neue Tipps und Tricks so mitgenommen für mich und auch ansonsten ziemlich viel Spaß gehabt beim Zuhören. Also erstmal direkt richtig humble und wirklich sehr sympathisch, so wie er das alles erzählt und auch, ja, weiß nicht, so ganz down to earth. Also er sagt ja auch irgendwie, es ist ihm völlig egal, wo man ihn da jetzt einsortiert von außen, ob es Graffiti oder keine Ahnung, auch mit seinen Skulpturen, ob das jetzt Graffiti-Art ist oder nicht. Er selbst sieht sich als Graffiti-Artist und ich finde, das kann man auch so stehen lassen, definitiv. Das ist für mich alles immer noch hart Style-Kunst, die er da betreibt.
Ja, ich meine, Style-Writing als Kosmos, als, sage ich mal, Genre, ja, das ist ja fast ein bisschen wie eine Religion, ne? Also da gibt es halt viele, die sehen da irgendwie einen ganz klaren Kanon, die sehen da irgendwie die 10 Gebote des Style-Writings und jetzt das ein bisschen weiter zu denken oder da auszubrechen oder grafisch zu denken, hatten wir in anderen Folgen ja auch schon, ja, dass es ein dünnes Eis oft ist, aber ich finde, er macht das wirklich sehr, sehr gut und vor allem verdammt vielseitig.
Absolut, aber ist es weniger Style-Writing, wenn die Buchstaben so zersetzt werden oder wenn es nur noch ein Letter ist oder wenn es dann nicht mehr auf der Wand passiert, sondern eben als Skulptur?
Ist eine offene Frage, ne, da draußen. Also ich finde, für mich ist die Frage ganz klar zu beantworten. Für mich ist es etwa Writing als Kunst, so, ne? Also wenn man sagt, man nimmt Writing und transformiert das quasi, baut eine Brücke, um das dann halt als solitäre Kunst in einen anderen Kontext zu setzen, finde ich das total sinnig und auch sehr konsequent, das so zu machen. Sicherlich konsequenter, als wenn man jetzt ein 1:1 Adaption oder eine 1:1 Kopie von einem Wandstyle auf eine Leinwand malt. Also das ist halt, weißt du, das ist so ein bisschen.
Absolut.
Ich weiß nicht, irgendwo habe ich das mal in einem Gespräch mit einem befreundeten Artist, glaube ich, hatten wir das auch mal so, dass das dann so ein bisschen ist wie so ein Vogel im Käfig, ne? Wenn man so ein Style einfach nimmt und auf so ein rechteckiges Format packt, dann weiß nicht, es ist halt nicht ansatzweise so kräftig, als wenn das halt draußen irgendwo passiert. Und dann macht es für mich halt einfach doppelt Sinn, da über neue Medien nachzudenken. Ich finde das sehr, sehr schlüssig und man sieht ja trotzdem eindeutig das Repertoire eines klassischen Stylewriters bei ihm.
Auf jeden Fall. Und ich meine, so als 3D-Skulptur im Raum kann so ein Style natürlich auch ganz anders wieder ausbrechen und hat eine Freiheit, die er auf der Leinwand sowieso nicht und auf einer Wand auch nie so erreichen wird. Das ist halt auch einfach spannend, was da nochmal passiert. Das war ja auch damals schon bei unserer Folge mit Kahn, die erste in der Staffel. Da hat mich das auch schon total gecatcht, was er da mit Holz gemacht hat. Und bei ihm ist das auch nochmal so eine ganz eigene so ein ganz eigener Kosmos mit seinen Skulpturen.
Ja, vor allem glaube ich, ist es halt gar nicht so einfach, wenn man jetzt dieses Style-Element nimmt und das dann versucht, in eine dritte Dimension zu bringen, dass es dann trotzdem nicht cheesy ist. Also, dass es trotzdem einfach immer noch diese Eleganz hat, immer noch diesen Flow, diese Ästhetik hat von, das finde ich sau schwer, wenn ich ehrlich bin.
Von der handwerklichen Komponente mal ganz abgesehen, das ist ja eh schon mal eine riesengroße Barriere, die man da hat, wenn man jetzt nicht handwerklich der Begabteste ist zum Beispiel. Also ist ja schon schwer, eine Style-Idee aus dem Kopf anfangs auf Papier umzusetzen. Aber so, wenn du da also am Anfang stehst und dann versuchst, so einen Sketch das erste Mal als 3D-Skulptur, ey, das ist ja bestimmt ein hohes Frustrationslevel. Da ist es wahrscheinlich schon gut, wenn man so einen handwerklichen Background hat.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man die
jetzt. Den hat er ja auch, ne? Ist ja auch geil. Der kommt ja aus einer richtigen Maurer. Was war's, Maurer? Ja, ne? Maurer-Dynastie irgendwie. Und der ist so das schwarze Schaf ein bisschen. Alle waren Maurer, fand ich auch geil so. Und ich meine, ey, klar, das klingt jetzt erstmal so blöd, aber wenn du aus einer Familie kommst, in der halt auch irgendwie ein bisschen mehr handwerklich was passiert, dann kriegst du da halt auch schon mal so ein paar Skills mit, die du im anderen Background vielleicht erstmal nicht hast. Und dann musst du ja erstmal noch diesen Step gehen, zu lernen, wie geh überhaupt mit einer Bohrmaschine um, also je nachdem, wie skilled man da ist.
Was ihm natürlich auch sehr hilft, ist, dass er so einen grafischen Background mitbringt. Er hat da so eine Ausbildung gemacht, um diese ganzen Basics letzten Endes auch dann zu lernen. Und das sieht man halt. Da ist er auch ganz stark drin, mit Farben und Kontrasten zu spielen. Das sieht man seiner Kunst halt auch an. Ich hatte auch schon das große Glück, seine Arbeiten live sehen zu können. Die macht er ja nicht nur aus Holz, sondern er versiegelt die dann quasi mit so einem Epoxidharz. Und das sieht einfach übelst krass aus. Das ist so hochglänzend. Es sieht fast schon skurril, wie das aussieht. So spiegelt und also ist einfach echt geil. Also es hat eine total, total edle Ästhetik. Und deswegen glaube ich, vielleicht nochmal so einen Bogen zu spannen zu unserer letzten Folge mit Bast, dass er damit auch wieder einen größeren Kosmos ansprechen kann. Halt eben nicht nur die Stylewriter-Riege, sondern auch, sage ich mal, kunstinteressierte Menschen, Leute aus dem grafischen Bereich. Da hat er sich auf jeden Fall einen größeren Korridor damit gemacht.
Ich fand es übrigens auch schön, dass ihr das Interview in seinem Atelier, in seinem Studio gemacht habt. Ich finde, das hat ja auch nochmal so einen ganz besonderen Vibe fürs Interview. Ich hatte ja auch schon ein, zwei Interviews bei Leuten in ihrem Atelier. Ich finde, also klar, für die Hörer und die Hörerinnen da draußen ist das wahrscheinlich nicht so spannend, aber für uns als Interviewer ist das auch nochmal schön. Und ja, man fragt dann doch ein bisschen anders, wenn man da wirklich zwischen den ganzen Kunstwerken sitzt. Das hat man im Interview auf jeden Fall auch angehört, dass ihr da so einen coolen, entspannten Talk hattet. Das fand ich nice.
Ja, ey, ganz ehrlich, dieses Atelier ist auch extrem inspirierend. Es ist ja nicht nur der Arbeitsplatz von Scanner, sondern da ist ja auch Stereo Heat mit drin. Da ist eben Riots 1394 mit drin, den wir auch schon in der Staffel hatten. Also das ist echt abgefahren, was du da alles so siehst an den Wänden. Und ja, es ist einfach geil. Es macht einfach riesen Spaß, mal in so Ateliers reinzuschnuppern. Und ich kann es jedem und jeder da draußen nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann versucht euch da mal so ein bisschen Inspiration zu holen und tauscht euch aus mit anderen Leuten, versucht euch die Workflows mal anzuschauen, was andere so machen. Also es macht einfach nur mega Laune. Und es ist ja bei Scanner jetzt beispielsweise auch so, er ist ja sehr vielseitig. Er macht ja eben nicht nur seine Kunst, sondern er publiziert ja auch mit seinem Kollegen zusammen, also mit Riots zusammen, macht er viele Buchprojekte. Und das finde ich halt einfach auch krass, wenn du überlegst, was das Zeit verschlingt, solche Projekte zu stemmen.
Wofür man ihm auch echt mal Props geben muss an der Stelle, denn damit so ein Buch erscheint, braucht es ja nicht nur den Künstler und denjenigen, der den ganzen Content anliefert, sondern eben auch einen Verleger, würde ich mal sagen, jetzt einfach, um das vielleicht so ein bisschen als Überbegriff dafür, das, was er macht, zu nehmen. Und er ist ja doch maßgeblich beteiligt, dass da jetzt so ein paar ziemlich nice Graffiti Bücher rauskamen und noch rauskommen werden und ihren Weg ins Buchregal finden. Und ja, kann man gar nicht genug sagen, wie viel das für unsere Kultur macht, diese ganze Dokumentation. Denn wir hatten es ja schon so oft, es ist eben einfach was anderes als das Foto auf dem Rechner oder irgendwo so ein schönes, geil gedrucktes Buch, das im Regal steht.
Ja, es ist halt die Emotionalität des Papiers, die Haptik, der Geruch, das sind einfach Dinge, die, die kannst du halt online definitiv nicht transportieren, die kannst du digital nicht transportieren. Klar kannst du das digital ergänzen und ich will das auch nicht schlecht reden und hier den, den Boomer raushängen lassen, so, aber ist halt so, ja, man sieht das ja auch. Also es gibt da eben eine Fanbase, der, der Kollege Riot, der hat da wirklich weltweit, hat der seine Fans, die, die ihm da die, die Comics und Bücher aus der Hand reißen. Also das, da gibt es einfach definitiv einen großen Markt dafür und das ist was total Geniales und ich hoffe, dass es auch noch lange erhalten bleibt.
Deine Sketches werden uns ja auch lange erhalten bleiben und nicht nur die Sketches, was, was du alles da gemacht hast im letzten Jahr mit deinem Wahnsinns 25 Jahre Projekt. Da macht ihr ja auch das Buch zusammen, das finde ich auch sehr geil. Ich freue mich ja schon drauf, wenn es dann irgendwann rauskommt. Gibt es eigentlich schon einen Termin?
Nach 365 Tagen Produktion jeden Tag dauert jetzt die Produktion auch wieder 365 Tage von diesem Buch. Also ich bleibe mir da auf jeden Fall treu. Ja. Nee, also mal Spaß beiseite für alle da draußen, die vielleicht sich eh schon gedacht haben, was ist denn da los? Und der Crow, ja, hier, was schaut's, wie schaut's aus mit dem Buch? Denen sei gesagt, also es gibt so eine Gemengelage aus, ihr habt das sicherlich auch schon mitbekommen, da draußen die Welt spielt so ein bisschen verrückt und dementsprechend auch die Preise und die Produktionspreise, insbesondere auch für Bücher, für Papier, Druckerzeugnisse, ey, das ist abgefahren, was da abgeht und dementsprechend müssen wir da ein bisschen kreativ sein, aber tatsächlich habe ich mit dem Friend, mit dem Compadre Scanner eben feste geplant, dass wir das Buch auch verlegen gemeinsam und das wird auch passieren und wenn alles gut läuft, dann liegt das Buch wahrscheinlich zu Weihnachten vielleicht unter dem Weihnachtsbaum. Das wäre was, was wir uns so als Ziel gesetzt haben.
Okay.
Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich bin da sehr zuversichtlich und wir kriegen das Buch auf jeden Fall noch irgendwie gewuppt und ja, ihr werdet natürlich auf meinen Kanälen werdet ihr sicher mitbekommen, wenn das Buch dann soweit ist, dass wir ein Crowdfunding ausrufen können und dann, ja, stemmen wir das, hoffentlich.
Ich werde da an gegebener Stelle natürlich auch nochmal nachhaken hier im Podcast, was da los ist, wie der Stand ist. Ja, und bin auch sehr gespannt, was da alles so noch drin sein wird. Ein paar Bilder kenne ich ja schon, aber natürlich nicht alles, bin ich mir ganz sicher. Ist eigentlich auch so ein Lost Place Piece mit drin.
Du meinst jetzt in meinem Buch?
Ja.
Ja, mal gucken. Also ich glaube schon, der Fokus liegt ganz klar auf den Sketches. Und so ein paar Specials werden sicherlich drin sein. Ich verrate jetzt aber nicht so viel. Ich hoffe, du verzeihst mir.
Kein Problem. Das war nämlich was, was ich bei Scanner auch einfach richtig gefühlt habe in diesem Interview. Ich liebe ja auch so diese ganze Lost Place-Romantik und das ist einfach auch nochmal was anderes, als an der Hall zu malen. Ich konnte das total nachvollziehen, so. Das ganze Surrounding hat so, hat immer eine bestimmte Atmosphäre und auch so, die Gerüche, die Geräusche, das gibt das Bild alles nicht wieder, aber wenn man es anguckt, weiß man, wo man da rumgeturnt ist. Ist auch nicht immer ganz ungefährlich und klar, würde ich jetzt auch nicht so dramatisch einsortieren wie Bombing oder irgendwelche anderen Dinge. Es ist halt meistens dann doch nur Hausfriedensbruch, aber kann man auch mal irgendwo richtig schön runterkrachen, wenn man nicht aufpasst. Oder
boah, super das gefährlich. Heißt,
ist also auf jeden Fall nichts zur Nachahmung empfohlen da draußen. Ihr wisst Bescheid, Safety first.
Ist aber eine Disziplin, muss man ganz klar sagen. Er hat es ja auch in einem Buch zusammengefasst. Er hatte da wirklich sehr, sehr viele Bilder gemalt in Lost Places und da gab es dann dementsprechend auch eine spezielle Publikation von ihm. Kann ich auch sehr empfehlen. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar Ausgaben. Vielleicht müsst ihr da einfach mal bei ihm auf der Website gucken. Wir werden das natürlich alles in dem Blogbeitrag auch verlinken.
Ich würde mir auf jeden Fall so einen Lost Place Guide von ihm kaufen, wenn er den rausbringt.
Ja, genau. Unseen Pieces.
Die Nummer mit dem Haftgrund fand ich übrigens eine super geile Idee. Auch, dass man da einfach mal transparent streicht. Auch in solchen Lost Places und da nicht immer nur mit normaler, boring Wandfarbe arbeitet. Weil das eben auch nochmal.
Das ist ein Lifehack.
Ja, richtiger Lifehack. Ich habe ich noch nie probiert. Werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich habe im Keller stehen, nehme ich das nächste Mal mit, wenn ich da mal irgendwo unterwegs bin und probiere das mal aus. Das fand ich super spannend und macht total Sinn. Na klar. Und das auch mal in einem anderen Kontext zu benutzen. Gerade in solchen Lost Places, wo dir einfach, wie gesagt, so die Atmosphäre und die Beschaffenheit der Untergründe auch so ein bisschen vorgibt, was du da machst. Was so einen ganz eigenen Flavor nochmal mitbringt.
Ich meine, sicherlich ist die Umgebung so im Brandenburger Land oder so generell so in Ostdeutschland deutlich ergiebiger, was so Brachen angeht und Brachflächen als jetzt hier
im Fränkischen oder im bayerischen Raum, da ist halt einfach nicht so.
Ja, hier in so NRW sieht es da schon ein bisschen besser aus, aber natürlich gibt es da ganz andere Landstriche, wo man noch viel mehr diese Lost Place-Malerei irgendwie geil betreiben kann. Hier muss man schon auch gucken, natürlich.
Ja, voll.
Und sich auch noch mit den Leuten irgendwie rumkloppen, die jetzt so Lost Place Sightseeing als Instagram-Hobby entdeckt haben und da irgendwie in Fototouren sind. Das passiert ja auch gerne mal.
Ja, ich würde an der Stelle nochmal kurz die Gelegenheit nutzen und mich bedanken für die vielen Zuschriften, die ich immer wieder mal bekomme mit Tipps und vielleicht Vorschlägen, wen wir mal interviewen sollten. Also es kamen doch einige Vorschläge rein. Mhm. Also um ehrlich zu sein, meine Wunschliste ist mit Sicherheit auch schon, keine Ahnung, 2 DIN-A4 Seiten lang. Es ist schier unmöglich, ne, da ja. Überall nachzuhaken. Und
leider ja.
Was ich jetzt auch mal sagen muss an der Stelle, selbst wenn es so sein sollte, dass wir jemanden finden, der sagt, er hat grundsätzlich Bock drauf, einen Podcast zu geben, ist es saumäßig aufwendig, einen Termin zu finden, jemanden das Commitment überhaupt zu kriegen. Also das müsst ihr euch ein bisschen komplizierter vorstellen, als einfach da irgendwo anzurufen und zu sagen, hey, lass mal hier kurz mal was aufnehmen. Das ist halt leider nicht so, deswegen sind uns da ein bisschen die Hände gebunden. Wir hätten sicherlich auch Bock drauf, diverser zu sein. Auch das ist gar nicht so einfach an der Stelle. Also ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, aber tatsächlich, also wir machen unser Möglichstes, um ein möglichst breites Spektrum abzudecken. Und seid gespannt, was wir da noch so alles haben.
Voll, ja. Da bin ich ganz bei dir, Brudi. Ich krieg da wahrscheinlich bei Weitem nicht so viel Messages rein wie du. Ich habe, glaube ich, sogar gerade unser Instagram-Passwort
aktuell. Du bist einfach der Held der Passwörter, Mann.
Sorry, Bro, ich habe einfach 5 Millionen Accounts und muss wichtige Projekte managen all day.
Hast du auch so viele Handys? Hast du so viele, so analog? Nee, wie heißen die Handys, die Oldschool-Handys, die... Ich weiß es gar nicht. Sagt man da Analog-Handys? Nee, Smartphones gibt's.
Burner-Phones.
Naja, ist da wahrscheinlich noch so alte Nokias irgendwo rumliegen.
Ich kann das weder leugnen noch bestätigen.
Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts.
Ja, und ohne in diesem Bereich weiter in die Tiefe zu gehen, würde ich sagen, kommen wir doch zum nächsten Thema unserer Website, die ich euch an der Stelle natürlich auch nochmal ans Herz legen möchte, liebe Freunde und Freundinnen da draußen.
Haben wir eine Website?
Wir haben immer noch eine Website. Da findet man sehr viel. Verlosungen gab's, hat noch schon lange nicht mehr. Oh. Keine Verlosung mehr. Naja, mal schauen. Vielleicht irgendwann mal wieder.
Weihnachten kommt ja. Es kommt doch Weihnachten.
Bald, oh Gott. Ist schon wieder soweit. Bis dahin gibt's auf der Website natürlich alle Folgen und die geilen Bildgalleries und die Playlists und ein paar super lustige Texte von uns. Klickt da gerne mal drauf, guckt euch das an, stöbert mal ein bisschen im Archiv, wenn ihr nichts zu tun habt.
Schreibt uns gerne auch mal einen Kommentar auf Instagram, ratet uns bei Apple Podcasts, sagt euren Freundinnen und Freundinnen, dass sie uns hören sollen. Wir sind immer froh über Feedback und ja, jetzt haben wir es wieder geschafft, oder?
Ja.
Sind wir schon wieder fertig?
Das ist schon wieder a Rap.
It's a rap.
Dann würde ich sagen, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Erster Montag im Monat. Wir bleiben erstmal immer noch dabei, natürlich. Und bleibt sauber. Peace.
Peace.